Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und es geht wieder zurück zum Monday Night War. Es geht Head-to-Head WCW Nitro gegen WWF Raw. Und es ist der 10. April 2000. Es ist nicht nur ein neues Jahrtausend, was angebrochen ist, sondern es ist vor allem natürlich auch der Reboot, der Restart von WCW Nitro, um hier zu zitieren, ein Landmark-Event im Sports Entertainment. Die Welt wird sich verändern, ein brandneues WCW Nitro. Und die stellen natürlich auch die Frage, was stellt die WWF dagegen bei Raw? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind wie immer bei Head to Head auf der einen Seite der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag und ich freue mich auch schon auf die heutige Ausgabe. Es war ja tatsächlich eine Landmark-Episode. Es war, wenn man so möchte, ja, der letzte Versuch, hier nochmal in den Krieg zu ziehen, quasi. Das letzte Gefecht, wenn man so will.
So hat sich's auch sehr oft angefühlt, auch von der Art und Weise, wie die Show präsentiert worden ist. Also eine gewisse Verzweiflung war hier überall zu spüren. Und wo wir von Verzweiflung sprechen, da ist der Michael Shaggy Schwarz nicht weit. Wunderschönen guten Tag.
Das war eine schöne Überleitung, ja. einer der Versuche, die WCW ins wieder zum Laufen zu kriegen. Der letzte Versuch, wie ihr es beide gesagt habt. Ich glaube, man hat auch gedacht, jetzt ist eh alles egal. Komm, schmeißen wir alles raus, was wir noch haben. Und so hat sich die Show auch angefühlt, um das schon mal vorwegzunehmen.
Ja, so war es. Also auch hier, da haben wir ja so ein bisschen, eigentlich sollte Shaggy ja hier die Ausgabe oder die das Thema ja komplett selber aussuchen. Aber wir haben dann doch so ein bisschen beraten und haben uns dann eben auf dieses Datum geeinigt, hier einfach auch, um nochmal so in die 2000er zu springen, um da nochmal rüber zu sprechen. Wir natürlich dann auch wieder zurückhopsen demnächst. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wie gesagt, diese Verzweiflung, die war hier spürbar. Und wenn man sich die Quoten angeschaut hat von der WCW in den Wochen davor, dann ist das eigentlich auch ganz klar. Also diese Ausgabe überraschenderweise oder weniger überraschend hat eine recht gute Quote von der 3-1 gezogen. Aber die Wochen davor war es eine 1-8, davor eine 2-6 und davor alles auch so um die 2-5, 2-6, 2-1, irgendwie so um den Dreh. Also man hat schon gemerkt, dass die WCW hier sehr stark auf dem Verlierergleis steht, um es mal so auszudrücken. Die WWF auf der anderen Seite mit Raw immer in den letzten Wochen bei einer guten 6.3, 6.4, 6.5. Also außer dann im Februar, da waren sie noch ein bisschen niedriger teilweise, aber ansonsten gute Quoten, die WWF damals eingefahren hat und die WCW hatte keine Chance. Ja, und ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich bei WCW Nitro ein, weil das ist ja wirklich auch hier das Thema, um zu sagen, der Event, also WCW Nitro, 10. April 2000, fand im Pepsi Center in Denver, Colorado statt. Relativ wenig Matches, muss man dazu sagen, aber natürlich gleich zu Beginn ein riesengroßes Announcement und ein sehr langes Opening-Segment, was sehr groß gehypt worden ist. Wir haben es gerade schon gesagt, also als die Show ja on-air gegangen ist, diese ganzen Claims, die hier rausgehauen worden sind, ne? Also Landmark-Event, die Welt wird sich verändern, ein neues WCW Nitro. Markus, du hast gerade Verzweiflung schon hier angesprochen. Das hat sich hier auch schon am Anfang so ein bisschen wiedergespiegelt. Man wollte was Besonderes schaffen und das auch von der ersten Sekunde an, oder?
Ich wollte ganz schnell auch mit der Sendung generell in den historischen Kontext setzen, wenn ich darf, weil das war ja ganz interessant. Tatsächlich war das ja das Comeback von Vince Russo und von Eric Bischoff und da vielleicht nur ganz kurz eben, um das in den Kontext zu setzen. Vince Russo ist ja im Herbst 99 damals zu WCW gekommen, ehemaliger Headwriter der WWF. Und hätte da damals das Schiff schon auf Kurs bringen sollen, hat nicht so gut geklappt, wie nachdem, gab verschiedene Probleme. Er wurde dann, nach einiger Zeit, wollte man in ein Booking-Komitee stecken, weil man dachte, okay, alleine funktioniert's nicht so gut, lass uns den mal wieder in ein Team stecken, das war bei WWE, da hat er den Vince gehabt, da hat das besser funktioniert. Da hatte der Vince Russo keinen Bock drauf, hat gesagt, nee, in meinem Vertrag steht, ich bin Head of Creative, das heißt, entweder habe ich hier den Hut auf quasi, oder ihr könnt euch einen anderen suchen, ist dann quasi, hat sich zurückgezogen, wurde weiter bezahlt und es gab dieses Booking-Komitee unter der Führung von Kevin Sullivan und anderen ehemaligen Leuten, die da schon länger im Business auch waren, hat, wie du schon gesagt hast, gerade auch die Zahlen vorgelesen hast, auch nicht so gut funktioniert und dann hatte man sich gedacht, da war zum Beispiel den Bill Bush gab es da bei WCW führend, was könnten wir machen, wir müssen irgendwas tun, wir sinken immer weiter ab und dann hat man eben die Idee gefunden, okay, den Russo, wir brauchen ihn, wir bezahlen ihn sowieso und da gibt's ja auch noch den Eric Bischoff, den Vorgänger vom Russo, quasi damals die WCW mit groß gemacht hat, damals auch die Idee gegeben hat zur NWO-Storyline und so weiter, sich dann auch relativ schnell wieder verbraucht hat, aber da dachte man, okay, lass uns doch mal diese ehemaligen Leute, die ehemaligen Kräfte bündeln. Der erfolgreichste WWE-Writer, der erfolgreichste WCW-Vice-President damals, dazu, um sie doch mal zusammenführen. Und da hat man eben quasi dieses Experiment gestartet. Das nur mal zur Erwähnung, weil da eine diverse Spitzen gleich auch noch kommen werden in diese Richtung von Russo. Vielleicht noch eine Sache interessant, die waren sich ja nie wirklich grün, Bischoff und Russo, und es war so, dass der Russo die Sendungen geschrieben hat, dann gingen die mit dem Bischoff durch, und ich glaube, der Bischoff hat dann die Sendungen dem Bill Bush gezeigt bei WCW, weil er da den besseren Draht hatte, also das nur so zur Erklärung. Bischoff war eigentlich relativ schnell auch wieder dann Geschichte, tatsächlich hat das nicht lange gehalten, jetzt bin ich fertig.
Genau. Wir können es auch vielleicht nochmal chronologisch hier so ein bisschen einordnen. Das Datum, was wir hier haben, also wo steht die WCW zu diesem Zeitpunkt? Der Event, das große Ereignis davor, war WCW Uncensored natürlich. Wir wissen, wo Uncensored draufsteht, ist immer gute Qualität drin. Das ist der Event des berüchtigten Yappapai Indian Strap Matches zwischen Hulk Hogan und Ric Flair. Also, ich kann gar nicht verstehen, warum die Quoten damals so schlecht gewesen sind. Also, so war das. Und das ist ja auch kurios, was ich besonders kurios fand, eigentlich ist auch die Tatsache, dass man diesen Reboot, diesen Restart von Nitro hier wirklich quasi am Montag, quasi in der Nitro Go Home Show von Spring Stampede gemacht hat. Also wirklich 6 Tage bevor der Event hier ja über den Äther gehen sollte, macht man das hier noch. Das finde ich auch sehr mutig, sagen wir es mal so, weil die Leute bezahlen ja Geld für den Event und dann einfach so quasi von jetzt auf gleich nochmal zu sagen, ach, übrigens, jetzt ist alles anders, kann halt clever sein, weil man sagt, ja, das Neue zieht, kann aber eben auch sehr nach hinten losgehen.
Ja. Wie ich es wahrscheinlich schon am Anfang gesagt habe, ich meine, es war jetzt den Offiziellen auch alles egal. Ich meine, die Wasser stand ihnen schon bis zum Hals, da musste schon einiges passieren. Und warum auch noch mal warten? Also hat man den Moment jetzt irgendwie genutzt. Markus hat das schon auch schön noch mal zusammengefasst, den geschichtlichen Hintergrund. Erwähnenswert vielleicht auch, vielleicht nicht ganz wichtig für die beiden Shows, aber dass ja auch einige Wrestler Backstage sehr unzufrieden waren mit diesem Hin und Her und dieses Kevin Sullivan Booking-Komitee bei einigen Wrestlern nicht gut angekommen ist, die dann ja, also vor allem waren Chris Benoit und seine Jungs, die dann zur WWF gewechselt sind, damals auch ein Shane Douglas, also alles andere als ein Freund von Kevin Sullivan damals gewesen. Und, ja, man hat dann irgendwie doch mal gehofft, auch hier, ich hatte damals, soweit ich mich erinnern kann, nochmal die letzten Hoffnungen, dass hier irgendwie was passiert. Und es ist ja auch viel passiert. Es hat jetzt zwar keine Auswirkungen langfristig gesehen, aber man hat immerhin so Sachen, ich nehme es mal ganz kurz vorweg, Billy Kidman gegen Hogan, hätte das jemand vorher irgendwie mal gedacht? Nein, dass jemand auf diese Idee überhaupt kommt. Kann man mal ausprobieren, ob es jetzt wirklich, also ob man das wirklich hätte machen müssen, ist wieder eine andere Frage.
Ich weiß, dass ich damals der Einzige bei uns im Wrestling-Freundeskreis war. Wir hatten so 4, 5, die Wrestling geschaut haben. Ich war der Einzige, der da noch WCW geschaut hat. Und ich habe versucht, den anderen immer zu erklären, nee, es ist wirklich besser geworden jetzt seitdem. Es ist wirklich besser geworden. Also irgendwie war ich damals ein bisschen verblendet, glaube ich. Vielleicht wollte ich auch einfach, dass die WCW noch ein bisschen überlebt, weil ich die irgendwie so dann doch lieb gehabt habe. Aber nee, also dieses Nitro spricht nicht gerade dafür. Lass uns doch jetzt endlich mal hier zum eigentlichen Thema kommen. Das große Opening-Segment. Wir sehen, nachdem die Kommentatoren hier das Event so ein bisschen gehypt haben, schwenkt die Kamera einmal um den Ring herum, wo ganz viele Undercard-Worker stehen, von ganz vielen wusste ich gar nicht mehr genau, wer es ist. Dann auch im Ring standen auch schon einige und dann kamen ja auch die ersten Wrestler raus, auch in teils echt merkwürdigen Kombinationen. Also Scott Steiner und The Wall kamen dann raus, Booker T und Vampiro kamen raus, Kid mit Torrey Wilson, Jeff Jarrett natürlich als US-Champ, dann noch mit Gitarre und allem drum und dran. Auffällig
Van Hammer.
Van Hammer nicht zu vergessen. Das
stimmt, Van Hammer war auch da.
Der hat auch nochmal einen super, also Van Hammer, den muss man auf jeden Fall nochmal gesondert erwähnen. Vielleicht auch was für einen Podcast mal generell ein gutes Thema, der Van Hammer Podcast. Gute Idee. Ich muss, bevor wir jetzt da erzählen, was da alles noch so passiert ist, ganz kurz nochmal, als Nitro angefangen hat, ich habe mir diese Leute angeschaut, erstmal dachte ich, das sind so 80 ganz, ganz schlecht angezogene Menschen. Ja gut, Anfang 2000er war die Mode auch nochmal anders, aber ich habe die Hälfte, mindestens die Hälfte davon gar nicht erkannt auf den ersten Blick. Also ich meine, euch ging es wahrscheinlich, ja gut, der Markus, na gut, ihr seid beides Historiker. Wahrscheinlich habt ihr sofort alle gewusst und konntet alles zuordnen. Aber ich habe die Hälfte der Leute nicht erkannt zu Beginn.
Ich musste auch diverse Male überlegen, also wer das eigentlich gewesen ist und wer das sein könnte. Da stand auch, vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist. Da stand irgendwo im Hintergrund so ein großer Typ mit langen Haaren und Sonnenbrille. War das der Demon ohne Maske?
Ich glaube, dass das der Demon war, weil der hatte auch so eine blonde Strähne und sowas gehabt. Also ja. Dale Talborg war das, glaube ich. Da war ich mir sicher, aber da waren so ein paar andere dabei, die ich nicht erkannt habe. Auch bei den Frauen waren einige da, die ich, glaube ich, noch nie gesehen hatte.
Ja, die waren ja auch eh nur Deko eigentlich bei der WCW, von daher ist das, glaube ich, auch egal. Ja, aber Markus, wie war hier das Flair für dich während dieser Anfangssequenz? Dann hat sich auch Jeff Jarrett relativ schnell ein Mikro geschnappt. Mhm. Wie war da so die Stimmung für dich?
Ja, ziemlich gespannt. Ich finde, die Wrestler haben alle ganz böse geguckt am Anfang. Als da im Ring stand, der Chris Candido hat überhaupt gleich mal in die Kamera frontal reingeguckt, weil es hat irgendwie keinen Bock. Es war auf jeden Fall sehr angespannt. Interessant fand ich auf Jarrett, habt ihr dieses orangene Knasthemd gesehen? Also da dachte ich sofort, den Orange is the New Black irgendwie. Ganz furchtbar. Und die Mojave Sonnenbrille, auch ganz wichtig bei ihm damals. Und ja, der hat sich schnell das Mikro geschnappt und hat eigentlich gleich erzählt, worum es geht. Und zwar wurde da zum ersten Mal an diesem Abend dieses Good Old Boys Network erwähnt, das den Vince Russo unten gehalten hätte, den Headbooker. Und Head Writer vor allem, er will ja kein Booker sein. Da meint er eben Kevin Sullivan und Co. Und er hat dann auch den Russo vorgestellt als den Mann, er war mal Vince McMahons bestgehütetes Geheimnis. Ja. Und interessanterweise, Jeff Jarrett übrigens damals United States Champion, wird gleich noch eine Rolle spielen, aber das war gleichzeitig der allererste Auftritt von Vince Russo im TV. Bei seinem ersten Run gab es Auftritte, da wurde er so von hinten gefilmt, wie der Steinbrenner bei Seinfeld. Aber das war wirklich zum ersten Mal, dass Vince Russo selbst vor die Kamera trat.
Ja, das war was Besonderes auf jeden Fall. Haben ja auch die Kommentatoren da sofort erwähnt. Und hier ging es eigentlich dann auch schon los mit den Schüssen gegen WWF. Und ich habe teilweise das Gefühl gehabt, dass die WWF bei diesem Reboot von WCW Nitro präsenter gewesen ist als die WCW selber. Weil in jedem zweiten Segment tauchte irgendwie die WWF auf. Und ich fand diese ständigen Referenzen mit der Zeit auch wirklich anstrengend. Shaggy, dann kam ein Vince Russo raus und hat dann ja auch seine Pläne für die WCW offenbart. Er möchte Vince McMahon in seinem eigenen Spiel schlagen, sozusagen. Ja. Und dann gibt's einmal den großen Rundumschlag eigentlich gegen all das, was in der jüngeren Vergangenheit mit der WCW falsch gelaufen ist, oder?
Ja, da gab's nochmal den Rundumschlag, wie du gesagt hast, nochmal ausgeteilt und auch verdeckt, so wie es Markus nochmal erwähnt hat, Kevin Sullivan auch nochmal angegriffen, natürlich. Aber die WWE und auch Vince McMahon natürlich in den Mund genommen und da auch gesagt, dass jetzt hier alles anders werden wird. Das ist jetzt der komplette Neustart. Man hat ja alle Titel vakantiert, auch an Jeff Jarrett wollte ja seinen Gürtel zuallererst nicht abgeben, dann hatten wir so gesagt, vertrau mir und so weiter und die Gürtel wurden abgegeben, ein Norbs übrigens, damals Hardcore-Champion, oder, der auch ein ganz schreckliches Outfit, ganz, ganz schlimm, der noch mit Fit Finlay damals unterwegs und so, die haben alle ihre Gürtel abgegeben, die Tag-Team-Gürtel wurden abgegeben, ja, und es sollte der neue Start kommen, die alten, man hat ja auch gemerkt, das sind ja die ganzen jungen, in Anführungsstrichen, Leute dabei, die alten Recken haben noch gefehlt.
Aber die Gürtel kamen erst später. Da kam ich plötzlich aus dem Off, bist du endlich fertig? Eine Stimme und dann war er endlich da. Eric Bischoff kam zum Ring durch großem Jubel und alle dachten, okay, der hat jetzt genug gehört. Wir wissen ja oder wussten auch damals alle Bischoff, ein guter Freund von Hulk Hogan, von der NWO, von dieser ganzen Bagage, sag ich mal, die da jetzt so geschimpft wurde von den jüngeren Leuten und Anführungszeichen, wobei Brian Knobs, was der bei New Blood macht, weiß ich auch nicht genau. Aber es kam dann Bischoff in den Ring, hat sich dem Russo gegenübergestellt und dann gab's nicht nur den Handshake, sondern auch die Umarmung. Und dann war klar, die beiden, die würden jetzt erstmal zusammenarbeiten. Und dann hat tatsächlich Bischoff ja auch nochmal das Wort ergriffen und unter anderem eben gegen seinen Freund Hulk Hogan geshootet und hat auch gesagt, Hogan, das war der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe.
Er hat ja quasi einmal die ganzen Millionaires Club, wie er später dann ja hieß, also einmal diese ganzen großen, etablierten, ich nenne sie jetzt mal ganz despektierlich hier Allstars, also ein Hogan, ein Sting, DDP, Sid und wie sie sich alle heißen, Lex Luger, die hat er ja alle als große Fehler bezeichnet und die standen ja auch Backstage und haben sich das sehr oft auf sehr kleinen Bildschirmen angeguckt, irgendwie, wo wir heute die großen Flatscreens haben, damals waren es so die kleinen Röhrenfernseher, die sie gehabt haben und wo dann auch mal gesagt hat, so, ach Mensch, schön, dass ihr dann da seid, als sie dann rausgekommen sind. So endlich sieht man euch auch mal bei der Arbeit so ungefähr. Und da wurde dann jeder noch mal einzeln hier beleidigt quasi. Auch ein Flair wurde dann noch mal von Russo angegriffen quasi, wo Russo dann eben auch gesagt hat, hier, Ric Flair ist ein Stück Scheiße von unter meiner Schuhsohle. Ja, ne, und danach wurden erst die Belts eingesammelt. Da war der Shaggy gerade ein bisschen vorschnell und auch einem Jeff Jarrett wurde dann nochmal gesagt, ja, ne, vertrau uns, vertrau mir, dann Russo im Speziellen. Wir haben einen Plan so ungefähr. Und Shaggy, dann gab's aber noch diese Szene mit einem Sid, weil der war erstmal gar nicht so begeistert davon, dass er hier sein Belt an Eric Bischoff abgeben musste. Und da gab's dann zwischen den beiden ja auch wirklich nochmal eine Konfrontation auf der Rampe.
Gab es, aber erstmal kam ja auch noch ein Sting und ein DDP, die kamen ja dann auch, die kamen genau. Vorher nochmal raus, gell? Die kamen ja, vorher nochmal raus, haben sich präsentiert und ein Sid wollte nicht im ersten Augenblick seinen Gürtel natürlich abgeben. Warum sollte er ihn auch vakantieren lassen? Und ja, es gab dann aber am Ende des Abends auch der Anfang des Turniers um den Gürtel. Sid musste seinen Gürtel dann doch abgeben.
Ja, und was mir hier aufgefallen ist, dass hier, Markus hat es gerade schon gesagt, es wurde viel geshootet und dass dann auch hier ein Eric Bischoff beispielsweise den Spruch, "What's the matter, Sid? Can't find your scissors" rausgehauen hat. Das ist schon spitz, finde ich. Oder es spielt natürlich auf diesen Brawl zwischen Sid und Arn Anderson vor einigen Jahren ab. Aber Markus, diese ganzen Insider, die hier eingepackt worden sind, das war schon viel, oder?
Ja, vor allem dieser Incident damals, der war in England 1992, da genau. Hat sich kein Mensch vom TV und den Halle mehr dran erinnert. Der Bischof hat das sogar noch einmal wortwörtlich wiederholt, weil es keine Reaktion gab. Beim zweiten Mal gab es auch keine Reaktion. Also es ist absoluter Quatsch, ehrlich gesagt. Und ich fand, dass der Sid tatsächlich total wie ein Trottel aussah. Das heißt, droht im Bischof mit der Entlassung. Hallo, wir sind mitten im Monday Night War. Ich denke, WWE hätte für den Sid noch ein Plätzchen gefunden. Und überhaupt, und dann kommt der Bischof ganz mutig, stellt sich ihm gegenüber, face to face, und was macht der Sid? Ja, der gibt ihm einfach, ja, da hast du halt den Gürtel. Und das war's, und guck nur blöd. Also, da wurde doch der Sid wirklich vorgeführt.
Ja.
Ja, es war nicht das einzige Mal, dass ein Sid als Trottel dastand im Ring. Das müssen wir ja auch nochmal dazu sagen. Ich bin ja ein Sid-Fan und mag das, aber auch hier hat er das einfach viel zu leichtfertig abgegeben. Da hätte es mal ruhig eine Konfrontation geben können. Die gab es ja später auch noch für Sid später in der Show. Aber das hätte man jetzt auch hier rein theoretisch schon mal bringen können. Und so stand Sid echt wie ein Idiot da, dass er dann doch erst nicht und dann gibt er ihm doch einfach freiwillig den Gürtel. Oh, er könnte ja gefeuert werden.
Genau. Alle Gürtel sind damit vakantiert. Ja, also der Weg in eine neue Geschichte, in eine neue Karriere der WCW Nitro ist hier gemacht. Trotzdem, irgendwie, was mir hier fehlte, war dann so die Konsequenz daraus. Also, dass es dann quasi hinterher diese Geschichte gab, dass ein Jeff Jarrett dann bei Spring Stampede als ein Number One Contender schon im Main Event steht, im Titelmatch, und dass dann sein Gegner quasi erst im Turnier ermittelt wird, das hat man hier gar nicht untergebracht, sondern es wurde später dann erst durch die Kommentatoren irgendwie erzählt. Das fand ich auch schon ein bisschen strange, weil ich fand das jetzt nicht ideal, wie man es hier gelöst hat. Es war auch viel zu lang und mit viel zu vielen Referenzen und Insidern. Aber du hast als Zuschauer erstmal da gestanden, so, ja, okay, jetzt sind alle Gürtel weg, und was jetzt? Also, und das dann so nebenbei zu erklären. Übrigens, wir haben jetzt so ein Mini-Turnier, die vier Leute treten gegeneinander an. Das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Und das ging dann sehr holter die Polter.
Zu wenig? Das hören wir, glaube ich, heute aber nicht auf.
Ja, zu wenig Erklärung. Also der hätte sich einfach nur einen Russo noch mal hinstellen sollen und hätte sagen sollen, so hier bei Spring Stampede, da wird der Jeff Jarrett wird im Main Event stehen und er tritt an gegen, ne, weil wir ja faire Homies sind hier und die können sich ja da nicht einigen von den großen Jungs, gegen den Sieger aus diesen Vieren. So. Das hätte mir so ein bisschen gefehlt, sag ich mal. Aber es geht ja dann auch weiter mit den großen Jungs. Wir haben eine Werbepause gehabt, dann gab es auch noch mal Bilder, was in der Werbepause passiert ist. Ich habe hier einfach nur stehen, jede Menge Hände schütteln. Also die Hände der Zuschauer wurden geschüttelt, die Hände untereinander wurden geschüttelt. Also man war sehr zufrieden. Und ja, Markus, wie hast du dann hier das Weitere gesehen, was dann hier passiert ist? Es gab ja dann schon Hogan und Sting und so weiter und so fort.
Hogan kam in die Halle und ich dachte mir, Mann, der Bischof hat recht, der kommt jetzt erst, eine halbe Stunde nach Sendungsbeginn, das ist wirklich ein Ungustl, der will gar nicht arbeiten. Der kam erstmal jetzt in den Lockerroom direkt, wurde gefilmt und Sting meinte, hey, dein Buddy Bischof, der hat ganz schön hier über dich gelästert, der ist da jetzt mittendrin bei unseren Gegnern, und Hogan konnte das gar nicht glauben und hat sich da erstmal auf die Suche nach dem Bischof gemacht, wollte ihn konfrontieren, weil, ja, das war völlig für ihn, ja, verwirrend, dass der Bischof plötzlich über ihn schimpft.
Und ja, also generell das Motiv des suchenden Hogan, das zieht sich auch sehr durch die Show. Also ich weiß nicht, wie oft ich hier in meinen Unterlagen Hogan sucht jemanden irgendwie geschrieben habe. es läuft ja ständig rum. Ich habe mich übrigens vor allem deswegen gewundert, weil Hogan hier wirklich in einem weißen Shirt aufgetaucht ist. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ne?
Das hat man ja später gesehen, warum.
Genau das, aber jetzt in dem ersten Moment dachte ich mir, ach.
Das Shirt sollte nicht weiß bleiben, das habt ihr ganz gut erkannt. Und das ist vielleicht ein Grund, warum auch nicht schwarz oder gelb, wie immer. Nee, mal ruhig mal ein weißes Shirt an. Das ist ja ein Neuanfang.
Genau das. Auf jeden Fall, es sollte dann an diesem Abend dieses Mini-Turnier geben, um den Gegner von Jeff Jarrett bei Spring Stampede zu ermitteln. DDP, Sting, Sid und Lex Luger waren dabei. Und man hat Jeff Jarrett also dann hier schon ganz klar auf die nächste Ebene nochmal gehoben. Er soll der Corporate Champion werden. Er ist der Anführer der New Blood und der Millionaires Club ist jetzt quasi hinten dran. Und Shaggy, das hat man, finde ich, auch bei der Präsentation von Diamond Dallas Page, die hier das erste Match des Abends bestreiten sollten, das hat man hier auch direkt untermauert, dass die quasi nicht mehr das Sagen haben, denn die hatten weder Pyro noch Musik.
Ja, die kamen einfach so zum Ring. Diamond Dallas Page an der Seite von Kimberly und Total Package an der Seite von Elizabeth, die denen sollte man keine Musik mehr gönnen, die kamen einfach so zum Ring. Und es war tatsächlich so, ohne Musik, ohne Pyro wirkte das auch ein bisschen seltsam, fand ich jetzt tatsächlich so komplett. Und auch die beiden wollte ich eigentlich so jetzt auch noch nicht mehr mich gegeneinander sehen. Klar, es ist logisch im Sinne der Story, wir fangen jetzt neu an, setzen auf die Jungen, aber dann ist der erste Kampf quasi zwei alte WCW-Recken gegeneinander. Ist in dem Fall logisch, aber trotz allem, das war ein komischer Anfang.
Der Kampf war auch jetzt auch nicht besonders geil.
Ist ein Lex Luger-Kampf, also was wollen wir da sagen?
Ja, und die Kämpfe sind auch so extrem, extrem kurz dafür, dass wir so große Stars haben, Markus. Also der Kampf hier geht gerade mal 4,5 Minuten und kein Match auf der Card ist hier länger als 6 Minuten.
Ja, interessant fand ich auch, das mit der Musik, was ihr erwähnt habt, das hat man ja nur in diesem ersten Match gemacht.
Genau.
Also, das ist auch, entweder zieht man es durch oder nicht. Und was ich mir auch noch notiert habe, dass ja Lex Luger hier als ganz klar als Heel gearbeitet hat in dem Match. Eigentlich bis zum Finish, weil dann war auch Page der Heel. Und da habe ich mir jetzt erstmal gewundert, okay, ich meine, ich wusste ja, in welche Richtung die Geschichte geht, aber rein mit dem damaligen Mindset, wen soll der Zuschauer jetzt eigentlich bejubeln? Die jungen Leute, die mit den Ungusteln Bischof und Russo quasi hier das Sagen haben wollen, oder die alten Leute, wo uns gesagt wird, die machen es nur wegen der Kohle, und dann kommt der Luger und macht auch hier gleich den Heel, und dann gewinnt der Page, wenn wir dann gleich noch erwähnen, noch unsauber, also die waren ja dann alle unsympathisch, oder?
Ja. Ich glaube, es ist ja eine Zeit, wo die coolen Heels irgendwie alle beim Publikum immer ankamen, kurz davor. Man hat gedacht, wir bringen einfach nur coole Heels, nur ausschließlich und sonst keine anderen Charaktere mehr.
Ja, inklusive auch Buff Bagwell, der dann auch noch rausgekommen ist. Der dann aber mit Musik und Feuerwerk auch natürlich, ne? Weil der hat ja, wie die Kommentatoren dann auch direkt gesagt haben, ja, hier, schau mal, die Präsentation und das Feuerwerk, das ist Energie von der neuen Garde hier, von The New Blood. Und ich denke mir so, Buff Bagwell, ne? Witzig, ach, ich weiß auch nicht. Der Kampf war halt auch Grütze, also da war ja auch nichts, was man da irgendwie großartig erwähnen müsste. Das endete ja dann damit, dass generell hier auch so ein wiederkehrendes Thema, dass dann irgendwie die Männer irgendwann an Kimberly sich ranmachten. Diesmal war es Buff Bagwell, der sich an sie rangemacht hat und dann eben DDP dann auch eine Chance gehabt hat, hier einen Low Blow zu setzen, und am Ende gab es dann eben auch noch den Cutter und solche Geschichten. Also Markus, das Ende von dem Match war jetzt auch nicht so geil, nee, oder?
Völlig aus der Luft quasi, aber überhaupt Wrestling in dieser Sendung im Gegensatz zu Raw hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Es hat dann bis mehr als zur zweiten Stunde gedauert, bis wir wieder ein Match sehen sollten. Ich meine, es ist dazwischen genug passiert, aber Wrestling, glaube ich, war in dem Fall, Russo mag ja die Matches auch nicht selber so gerne, ein notwendiges Übel. Ich glaube, wenn er wollte, hätte er gleich gar keine Matches gezeigt.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt hier. Shaggy, wie ging es denn dann weiter? Dann ging es ja wirklich dann auch direkt wieder Backstage. Es wurde wieder gesucht, es wurde geredet und
Wieder gesucht.
Also wir können es ja mit einem Satz zusammenfassen eigentlich, die Nitro-Sendung. Es war ein All-Star im Ring, manchmal zwei All-Stars, in jedem von einem jungen Talent, das in ein ähnliches Gimmick, in die ähnliche Richtung gehen sollte, attackiert. Das war eigentlich die gesamte Show, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Das war's ja, doch, also, oder?
In die Richtung ging's und dazwischen sucht Hogan Bischoff. Also,
ja gut, der wurde dann auch attackiert irgendwann.
Ja, das stimmt. Aber das war hier eben auch so merkwürdig. Dann haben wir erstmal, wie gesagt, Hogan gesehen, der Backstage rumläuft. Dann cut rüber, sieht man einen Kurt Hennig, der ja vorher in dieser Powers-to-Be-Storyline mit Russo ja quasi hier gut verbandelt gewesen. Hat gesagt, hey, warum kriegt denn Jarrett hier einen Title-Shot? Russo direkt, nee, komm, hier, ihr habt heute ein Match gegeneinander. Und wenn du das Ding gewinnst, bist du im Main-Event von Spring Stampede. Und dann schaltet man nochmal rüber zu Hogan, der immer noch sucht. Und dieser Moment, das ist so ein absurder Moment, dann öffnet er irgendwann die Tür, guckt rein, sagt, wow, und macht die Tür wieder zu. Ich will bis heute wissen, was er da gesehen hat.
Die Nitro Girls.
Wer weiß, vielleicht bei einer Damenumkleide. Markus, weiter geht's mit Tank Abbott.
Ja, also wir erzählen es jetzt so, das ging halt wahnsinnig schnell und wirklich, also du konntest irgendwie, bevor du kapiert hast, was passiert war gleich die nächste Szene da. Tank Abbott ja auch interessante Personalie, der war ja damals mit der Grund, warum man Russo degradieren wollte, weil den, da gab es eine Verletzung von Bret Hart und dann Russo hat vorgeschlagen, lass uns doch den Tank Abbott zum World Champion machen. Das hat dann irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt kommt der Tank Abbott raus, schnappt sich das Mikrofon und sagt halt irgendwie, ich bin kein Candy-Ass-Wrestler, ich bin ein Shootfighter und ich fordere jetzt direkt mal den Goldberg heraus. Und bis der Goldberg, der übrigens damals verletzt war, bis der Goldberg annimmt, verprügelt einfach Unschuldige. Geht zum Kommentatorenpult, schnappt sich den Scott Hudson, den Mark Madden.
Ja.
Und zieht ihn in den Ring, zieht ihm das Oberteil aus und verprügelt ihn einfach und wurde dann halt von den Sicherheitsleuten zurückgebracht.
Er hat sogar gesagt, notfalls würde er sogar Mutter Teresa verprügeln, wenn es sein müsste. Also, warum nicht?
Aber ich muss da intervenieren, weil da hat ja schon gleich eigentlich seine Aussage gebrochen, weil er hat ja niemanden Unschuldigen verprügelt, sondern einen Mark Madden, den wollten gerne einige damals, glaube ich, verprügeln. Und was nicht so schön aussah, war, als er das T-Shirt ausgezogen bekommen hat, das hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen im Ring.
Aber es gab ja auch dann wieder nichts, um sie zu verschnaufen, weil dann ging sie sofort wieder Backstage.
Ja, also. Und was passierte? Also unter anderem Hogan sucht Bischoff, trifft dabei Terry Taylor. So, das ging weiter. Es gab Jeff Jarrett und Russo, wo Jarrett so ein bisschen, hier sind wir da auf dem richtigen Weg. Wir haben Torrey Wilson und Kidman gesehen, wo Kidman angekündigt hat, so, ich muss jetzt raus. Torrey so, und mach das nicht. Und da ging es auch schon weiter. Das ist wirklich unfassbar viele kleine Bits, die man hier präsentiert hat. Es war so hektisch, dass es, also ich fand es anstrengend, mir das anzugucken. Ja. Also man fühlte sich ausgelaugt und ich glaube, wir reden deutlich länger jetzt über jedes einzelne Segment, als die Segmente tatsächlich sind.
Ja, genau. Also dann gab es Russo und JJ, eben Kidman und Torrey Wilson. Kidman wollte auch zum Ring. Dann hat man wieder Hogan gesehen, der hat dann den Bischof gefunden. Der hat gesagt, komm, lass uns dich da am Gang besprechen, komm mit mir ins Büro.
Genau.
Und inzwischen waren gerne mal, wir haben das Match gesehen, wir haben das Segment, es waren 35 Minuten vergangen auf dem Network und ich habe jetzt auch tatsächlich in meinen Notizen, hier steht, 35 Minuten, ich kann nicht mehr. Also das war wirklich, es war so anstrengend und das Problem ist, hat sich die Sendung fortgesetzt, du konntest ja nichts mal sacken lassen, weil es ist was passiert und sofort wieder das nächste, weil Russo hat das ja auch mal erklärt, er hatte Angst, dass die Leute umschalten, er wollte den Leuten nicht mal eine Sekunde geben, um zu Raw umzuschalten. Bei mir hätte er damals, glaube ich, aber das Gegenteil bewirkt, ehrlich gesagt. Ohne jetzt, ich bin jetzt nicht der größte Russo-Hasser, aber also bei dieser Sendung, wie gesagt, nach 35 Minuten von 1,45 oder so insgesamt, war ich komplett platt. Das hat mich überfordert, meinem Gedanken zu folgen.
Ja, kann ich komplett verstehen. Und dann haben wir ja auch noch einen Kidman, übrigens mit Feuerwerk und Musik natürlich, ne? Und der dann hier die Promo seines Lebens gehalten hat, so viele hat er ja nicht gehalten, wo er dann auch gesagt hat, hier, wir werden unten gehalten und das neue Blut wird von Egomanen wie Hulk Hogan hier unten gehalten, aber Hogan, du magst vielleicht den Körper haben, aber du hast nicht das Herz und das Talent und das kann man mir nicht wegnehmen. Also sehr merkwürdig und da gab es noch ein paar Beleidigungen in Richtung von Hogan, so nach dem Motto, so einen orange-roten Teint wie du hat man nur, wenn man so oft im Spotlight steht, wie du das tust, Hulk Hogan.
Und außerdem hast du eine Glatze.
Und außerdem hast du eine Glatze, genau.
Nur ganz mal, um dir wieder ins Wort zu fallen, entschuldige, aber ich habe mir auch so viele Notizen gemacht. Das hat ja auch einen realen Hintergrund tatsächlich, dass nur, weil der Russo hat ja immer ganz gerne diese wahren Geschichten genommen. Der Hogan hatte vorher ein Interview gegeben, in dem er die junge Garde und explizit den Billy Kidman auch kritisiert hat und hat irgendwie gesagt, ja irgendwie, selbst mit dem Mund voller Scheiße könntest du keine Fliegen anziehen, also du könntest nie irgendwie Zuschauer in die Hallen locken oder so. Und das war dann der Grund, warum Russo eben Kidman gegen Hogan gestellt hat, wo Shaggy ja schon meinte, das ist eine Paarung, die hatte man, glaube ich, nie auf dem Schirm.
Hätte man auch jetzt immer noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ganz kurz, bevor wir da irgendwie weitermachen, ich muss aber ganz kurz intervenieren. Es ist richtig, dass es Schlag auf Schlag ging und sowas. Und aber ich weiß noch, mein Gefühl damals, ich fand es in der Sendung irgendwie ganz cool, dass ich nicht die Möglichkeit hatte oder wollte, abschalten wollte, sondern irgendwie habe ich mich die ganze Zeit unterhalten gefühlt. Am Ende war da nicht viel Nährwert da, das ist leider das Problem. Aber es fühlte sich zu dem Zeitpunkt damals nicht so an. Jetzt mit dem Wissen im Nachhinein ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, wo man rangeht. Und so Sachen wie, dass ein Tank Abbott einen Goldberg erwähnt, das hat für Raunen im Publikum gesorgt. Da gab es schon Reaktionen. Oder alles ein Kidman.
Raunen so, bäh.
So. Ja, da hat man nicht mit gerechnet. Der spricht jetzt Goldberg an oder dass ein Kidman Hogan in den Mund nimmt, das war auch eine Überraschung für das Publikum damals.
Shaggy, Wortwahl.
Ich glaube, das hätten die bei Standard in Practice nicht zugelassen.
Ja, es gibt auf jeden Fall die Herausforderung gegen Hogan hier natürlich. Es gab übrigens auch diese Anspielung, die Markus gerade erklärt hat, mit dem Haufen Scheiße und sowas. Hogan dann, ich habe geschrieben, Hogan steht vor dem kleinsten Fernseher aller Zeiten und schaut sich das Video von Billy Kidman an. Das sieht halt so geil aus. Dieser Hogan ist ja per se schon mal ein großer Typ und dann ist er ja Backstage, weil er ja aus dem Büro gerade rauskommt und dann ist halt so ein kleiner Übertragungsfernseher, der, ich weiß nicht, die Bilddiagonale eines Gameboys hat und schaut sich darauf Billy Kidman an, der über ihn eine Böse redet und dann sagt er sich, Mensch, du, jetzt muss ich mal raus hier. Und dann kommt American Made und da wird er kommt er raus und die Musik wird auch durchgespielt natürlich, weil man will anscheinend auch den Pop haben. Ja, und Hogan wirft dann einem Billy Kidman vor, dass er besser Bon Jovi-Manier hier ergibt den jungen Talenten einen schlechten Namen. Ne? Nicht You Give Love a Bad Name, sondern You Give Young Talent a Bad Name. Und er sagt auch sowas sinngemäß wie, wenn du in meiner Liga wärst, dann würdest du das Business verstehen. Also, ja, schwierig. Und dann spielt er noch auf Torrey Wilson an und ab da dann rastet Kidman aus, attackiert ihn. Und Markus, aber das sollte dann erstmal nicht so gut für Kidman ausgehen, weil er wird dann erstmal von einer Seite zur anderen geprügelt.
Ja, ganz genau. Also er attackiert den Hogan, kriegt, glaube ich, ein, zwei Schläge noch unter und dann ging es aber richtig los, wurde außerhalb des Rings verprügelt, einmal rund um den Ring verprügelt, im Ring verprügelt, also genau. So sollten ja später auch die Matches ungefähr ausschauen. Tatsächlich kam ja dann Eric Bischoff zum Ring, der vorher mit Hogan im Büro irgendwas besprochen hat. Hogan hat irgendwie Bischoff hatte so einen Stuhl in der Hand. Und Hogan guckt nur den Bischof an und nickt ihm zu, sagt, ja, bleib du mal stehen, ich mach da mal schön weiter. Es hat irgendwie ganz merkwürdig in der Situation gewirkt, aber es hatte natürlich einen Sinn in dem Fall, weil es kam eigentlich dazu, womit wir alle gerechnet haben. Es kam dann der Stuhlschlag von Bischof gegen Hogan, gegen den Kopf. Interessant, man hat das sogar im Slow-Mo nochmal gezeigt. Hogan dreht sich um, fährt sich mit der Rasierklinge über die Stirn und kriegt dann den Stuhlschlag, und damit er dann blutet. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand einfach so klar vor der Kamera bladet und dass man es auch noch wiederholt. Ich meine, entschuldige, was
ist das? Vielleicht wollte sich Hogan mit der Rasierklinge schützen vor dem Stuhl kurz vorher, irgendwie so zwischenhalten. Wer weiß das schon, aber das war, also ganz viel offensichtlicher geht es wirklich nicht, da hast du vollkommen recht, Markus.
Also amateurhaft und das von einem Hulk Hogan, das hat mich echt überrascht.
Ja, also das ist schon sehr, 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 sehr merkwürdig, wie das da gelaufen ist. Ich weiß auch nicht. Also das hat irgendwie sehr komisch gewirkt. Kidman hat ja dann sogar einen Hulk Hogan gepinnt. Eric Bischoff hat durchgezählt hier quasi. Und das war das Segment. Damit war die Fehde der beiden gemacht. Und Hogan darf dann danach Backstage dann auch gleich wieder durchdrehen und wieder Eric Bischoff suchen. So, diesmal aus anderem Motiv heraus. Generell diese Backstage-Vignetten sind halt auch eben merkwürdig. Ne? Ric Flair kommt dann eben noch. Kommt jetzt erst an der Halle an, ne? Und dann schneiden sie wieder rüber zu Hogan, der dann durchdreht. Dann schneiden sie wieder rüber zu Flair, der sich quasi in der Gorilla-Position das anschaut, was gerade eben passiert ist. Wo ich auch denke, so, also ich meine, als Fan, was hat man denn da für ein Bild von einem Ric Flair, der hier als Legende und als Vorzeigeworker ja immer so ein bisschen gegolten hat. Also, Shaggy, was ist das hier?
Das ist eine gute Frage irgendwie. Also, das scheint ja ein schönes Stilmittel gewesen zu sein, auch die kleinen Bildschirme zu nutzen irgendwie, dass die Wrestler, die großen Wrestler später kommen und dann erst erfahren, vor Ort erfahren, was überhaupt irgendwie so passiert ist. Und ich weiß nicht, also es ist, ich finde es ja immer schön, also zumindest fand ich es damals auch immer noch schön, einen Flair irgendwie zu sehen. Aber was man hier auch wieder mit, also was er wieder zeigen durfte, das muss ja nicht unbedingt sein. Wobei ich dann, was danach folgte, die Geschichte mit Shane Douglas, fand ich wiederum cool, weil da ja auch wieder was Privates quasi reingespielt hat.
Eine Sache vielleicht noch zu Hogan, weil nach dem Stuhlschlag ist irgendwas mit ihm passiert. Der hat nämlich den Rest der Sendung geschimpft wie ein Rohrspatz. Also da hat irgendwie in jeder Szene, die man Hogan nachher gesehen hat und auch direkt danach, hat er wie Steve Austin geschimpft, Asshole hier, Son of a Bitch da und also die ganze Zeit. Und da dachte ich mir nur, was geht denn jetzt hier ab?
Ja, also generell, man hat gemerkt, man wollte hier so ein bisschen kontrovers sein und auch ein bisschen künstlich das alles so ein bisschen hochziehen. Es sollte edgier wirken irgendwie, ein bisschen brutaler wirken und persönlicher und echter vor allem. Ich glaube, das war vor allem der Plan hier hinter. Ric Flair kommt auf jeden Fall danach raus, nachdem er sich da informiert hat, und hat dann eben Stellung bezogen. Dann haben wir hier eben einen Scott Steiner, der dann ja sich auf die Seite von Russo und Bischoff schlägt, sogar hier nochmal die schlechten Zähne von, oder die künstlichen Zähne von Ric Flair hier auspackt irgendwie. Und Shaggy hat es gerade schon angesprochen, dann kam von hinten plötzlich ein Shane Douglas und attackiert Flair. Auch hier die Geschichte, und dass ein Shane Douglas ein Ric Flair nicht besonders mocht und andersrum, das wissen wir. Hier wirkte es aber auf mich ein bisschen, also du hast gerade gesagt, Shaggy, dir hat es gefallen. Warum hat es dir gefallen?
Ich weiß nicht.
Das hat nicht 100% gewirkt für mich.
Es hat nicht 100% gewirkt und es hat auch nicht so funktioniert, wie es vielleicht hätte funktionieren sollen. Aber ich wollte schon immer mal Shane Douglas quasi, von dem man ja auch wusste, dass er einen Ric Flair, also auf den Tod nicht ausstehen konnte. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile irgendwie ist. Dass die beiden wollte ich schon mal gerne gegeneinander sehen in der Geschichte. Das hat ja
die
auch.
Sache ist,
dann irgendwie gepasst. Nee, sag ruhig, Markus.
Die Sache ist, du wusstest das, wir wussten das, aber die normalen TV-Zuschauer hatten ja da wirklich eigentlich keine Ahnung davon.
Naja, wieso bei so vielen Sachen in der Show? Also das war aber das die neue Art und Weise, wie ein Vince Russo dachte, dass es möglicherweise funktioniert, aber dachte. Und ob es wirklich funktioniert, ist wieder ein anderes Thema.
Ja. Also um es hier kurz aufzudröseln, also Shane Douglas hat dann Ric Flair mit Handschellen niedergeschlagen. Auch das hat man im ersten Moment nicht so gesehen. Ric Flair war dann zuerst auch K.O. Auch da diese Abfolge. Shane Douglas greift ihn von hinten an, schlägt ihn nieder mit dieser Handschelle. Ric Flair ist K.O. Und die erste Aktion, die Shane Douglas hier in den Kopf kommt, bei so einer harten, unfairen Attacke in den Rücken, ist ein Elbow Drop. Was auch so, dass ich aber, warum denn? Der tritt doch auf den ein, das wirkt doch viel echter als der blöde Elbow Drop. Egal. Securities haben einen Ric Flair dann gerettet. Sollen wir gleich mal rüberschalten?
Ja, lass uns bitte umschalten.
aber wir können gar nicht umschalten, denn während der Scott Steiner noch eine Promo hält, kommt der Kevin Nash auch in der Halle.
Dann kommt er schon zum Reden.
Es kommt immer irgendjemand an. Und genau, da gab es ja noch eine kurze Werbepause dann übrigens auch. Und davor gab es noch den Hint. Und ich habe erst gedacht, der Bildschirm wäre schwarz, aber man hat einfach nur die falsche Kamera gewählt, glaube ich, und hat Bret Hart auf den Rängen zeigen wollen. Und ich musste wirklich mich konzentrieren, um ihn durch die Nebelschwaden oder was auch immer das gewesen ist, ihn da zu erkennen. Das hat man da wohl auch gemerkt. Als man aus der Werbung wieder zurückgekommen ist, hat man ihn dann vor einer anderen Kamera ausgezeigt, dass man ihn auch wirklich erkennen konnte. Also das war schon ein bisschen witzig. Aber lasst uns dann hier mal WWE, WWF Raw umschalten, weil wir sind ja hier im April, das heißt, das ist logischerweise kurz nach WrestleMania 2000, sprich, wir haben einen Triple H, der weiterhin Champion ist, und natürlich die Fehde mit The Rock köchelt hier hoch, und wir sind auf dem Wege Richtung Backlash natürlich, wo es ja dann unter anderem das Comeback vom Undertaker ja gegeben hat. Ja, kommen wir hier mal zum Punkt, weil das Ding fing ja hier eben auch an mit einem unfassbar langen Segment. Wir sind in der Heimat von The Rock, also wenig verwunderlich. Startet das hier auch mit The Rock. Wir sind in Fort Lauderdale, Florida, um das hier ganz kurz aufzudröseln. Und Markus, also das Ding ging über 20 Minuten hier zum Einstieg. Das war schon ein bisschen viel, oder?
Ja, man hat wohl da, ich weiß nicht, ob man der WC was entgegengesetzt hat oder ob man die überhaupt noch ernst genommen hat aus Sicht von Vince McMahon. Man hat halt auf jeden Fall mit dem größten Star gestartet, den man hatte, und das war ganz unterhaltsam von The Rock, allerdings hat es schon lange gedauert, bis das Segment dann endlich mal auf den Punkt kam. Also er hat ein bisschen herumgeredet, hat einen Titelkampf gefordert, der ihm wohl zusteht. Und dann kam auch der Vince direkt in die Halle, hat einen Stuhl in der Hand gehabt und irgendwie ein bisschen gegrinst und dem Rock auch gedroht tatsächlich.
Ja, das war ja so ein bisschen Rückbezug auf die vergangene Smackdown-Ausgabe hier mit dem Stuhl, wo ja The Rock dann auch einen Vince McMahon niedergeschlagen hat. Vince McMahon sagt dann hier, The Rock sagt da natürlich hier, du hast jetzt drei Möglichkeiten, was du mit dem Stuhl anstellen kannst. Du kannst den weglegen, du kannst mich angreifen, oder ich kann diesen Stuhl nehmen und dir den Allerwertesten schieben.
Ja, so hat es aber nicht gesagt, also schöner gesagt. Er wollte den erst putzen.
Ja, das stimmt. Das ist wichtig. Naja, und da wird dann eben schon angekündigt, dass hier dann, man sagt dann, ja, hier, The Rock wird heute Abend in einem Steel Cage antreten, ne, weil es gibt keine Boni hier mehr für The Rock, ist vorbei mit den Großzügigkeiten, und stellt dann nochmal klar, auch hier Rückbezug auf die Survivor Series damals, auf darauf, dass er ihn gemacht hätte, dass er ja mal der Corporate Champ gewesen wäre hier, The Rock, kein besonders guter Corporate Champ, aber immerhin ein Corporate Champion, und er hätte auch beispielsweise einen guten Doink abgegeben oder einen guten Gobbledygooker oder einen guten Bastion Booger. Also man greift hier sehr tief in die Gimmickschublade. Und Ja, und Vince McMahon, das zieht dann ja einfach so ein bisschen vom Leder. Ne? Das habe ich dann The Rock als, nachdem er dann auch hier noch so jede Menge Kraftausdrücke benutzt, wie es The Rock gern gemacht hat, also als Perversen, warum er dann ständig mit irgendwelchen Dingen Körperöffnungen stecken möchte und ich weiß nicht was. Markus freut das. Und all sowas. Also sehr, sehr langes Segment und man hat gar nicht so richtig einen Plan, wo man hier raus will, Markus, oder?
Der Vince, der wollte ja dann auch die Fäkalien von allen Zuschauern einsammeln und genau. einen Pizzaofen backen, damit wir alle riechen können, was der Rock kocht. Das ist total absurd, habe ich mir aufgeschrieben, aber irgendwie doch unterhaltsam. Also die Delivery von Vince McMahon und auch von The Rock, das war schon großartig. Also das hat, auch wenn der Inhalt in dem Fall recht konfus war und eigentlich ging es ja nur darum, dieses Steel Cage Match gegen den Überraschungsgegner zu promoten. Wenn The Rock gewinnt, bekommt er dann übrigens seinen Titelkampf. Aber es war trotzdem, ich fand das unterhaltsam.
Da muss ich Markus auch zustimmen. Also klar, wusste man zeitweise nicht, wohin das Segment jetzt gehen soll. Das war schon sehr lang. Aber ich höre doch dann lieber einem Vince McMahon und auch einem The Rock natürlich auch zu, wenn die einfach nur so drauf losreden. Das hat schon Spaß gemacht, aber es war natürlich insgesamt zu lang. Wohin man ging, bei der WCW hat man einfach alle Wrestler in den Ring gestellt, die man hat, außer denen, die halt einfach später zur Arbeit kommen. Und zwei Chefs hat es bei WWE gereicht, dass man quasi nur The Rock und einen Chef quasi hinstellt zu Beginn der Show. Und ich fand das Segment insgesamt deutlich unterhaltsamer jetzt im Vergleich zu dem WCW-Segment, muss man sagen.
Ja, das sehe ich auch so. Es war halt eben ein bisschen lang. Es gab dann am Ende, natürlich kam noch Triple H raus mit Stephanie und Shane. Vince will da natürlich in dem Moment The Rock angreifen. Der kontert, aber schnappt sich selber in den Stuhl und schlägt dann eben Vince McMahon nieder, dass man hier noch so ein bisschen den Bogen schlägt, die Aggressivität noch ein bisschen schürt. Das ist in Ordnung. Und auch das erste Match war meiner Meinung nach ganz in Ordnung. Natürlich auch hier alles sehr kurz gehalten natürlich. Aber trotzdem haben wir als Opening Contest hier ein Match um die WWF Tag Team Championship. Da haben sich ja Edge und Christian bei WrestleMania den Titel geholt und die treffen auf die DX, besteht aus dem Road Dogg und X-Pac und Torrey hier natürlich.
Torrey.
Ich komme langsam durcheinander, aber der Torrey Wilson, Terry Runnels, alle durcheinander. Was ich übrigens mochte, das war ja damals diese, Jackie, kannst du dich erinnern, diese WWF Aggression CD, die es damals gab, mit Run DMC und Ice-T und so, die ganzen Themes?
Genau, das waren die Remixe, Remixe der Original-Themes, aber das war ganz cool, ein ganz cooles Album, fand ich, das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Da waren ja nicht nur Rap-Remixe da waren auch ein paar Rock-Remixe und sowas drauf, aber ich kann mich gut dran erinnern, ja.
Mochte ich hier eben auch ganz gern und Markus hier, also das Match an sich, das konnte man auch so machen. Ich habe nur das Ende nicht so recht verstanden, ja, warum man da quasi so einen angedeuteten Titelwechsel hier noch einbaut.
Ja, ganz komisch. Ich habe auch geschrieben, schönes, flottes Match, ein guter Opener. Tatsächlich am Ende war es so, dass der Road Dogg mit dem Gürtel zugeschlagen hat, ungesehen vom Ringrichter Mike Chioda und dann den Pinfall erzielt hat. Es gab also eigentlich einen Titelwechsel. Allerdings kam dann plötzlich Head Referee Earl Hebner zum Ring, hat Mike Chioda gesagt, nee, du, da war was Unfaires und Mike hat dann das Match einfach neu gestartet, woraufhin wenig später schon der Edge mit dem Spear gegen X-Pac tatsächlich das Ende erzielte. Ich verstehe es auch nicht, vor allem, wenn man das halt bringt, dass da ein Ringrichter von hinten kommt und sagt, da war was unfair, dann warum bringt man es denn da nicht immer, also im Kontext der Wrestling-Sendung selbst jetzt, im WWE-Universum, denkt man sich doch, okay, warum ist das dann nur hier der Fall und bei allen anderen unfairen Titelwechsel, die ja einfach zum Wrestling dazugehören, warum kommt denn da kein Ringrichter von hinten?
Ja, das war einfach hier die billigste Art und Weise, wie man dann deren Titelmatch hier für Backlash aufbaut. Also, das war's im Endeffekt, ne? Aber es macht natürlich so an sich schon mal keinen Sinn und ich finde auch, dass die neuen Champions, Edge und Christian, dadurch irgendwie ein bisschen doof aussehen, also keine Gewinner hier in diesem Fall. Gewinner gab es dann Backstage beim Godfather, Shaggy, weil der hat ja da ordentlich Party gemacht.
Der hat da Party gemacht mit Frauen und bevor ich da weitermache, du hast Torrey nur so nebenher erwähnt. Torrey ist ja gar nicht so unwichtig gewesen. Ich mochte die damals übrigens sehr, gerade in der Zeit auch davor. Das ist nämlich eine der wenigen Wrestlerinnen, die diesen Sprung von Chloe damals, von dieser Serie Chloe, ins WWE-Fernsehen auch wirklich gemacht hat. Und das wurde ja, glaube ich, nie in WWE-Shows erwähnt, aber ich kannte sie noch aus Chloe-Zeiten und hat mich damals gefreut, dass sie quasi jetzt bei der WWE war. Und natürlich hat sie nicht wirklich zu DX irgendwie gepasst, aber ihr Outfit war auch okay. So, sagen wir es mal so. Genauso wie die Outfits einiger der Damen vom Godfather, der Backstage noch gefeiert hat und sich dann aber auf dem Weg zu seinem Match gemacht hat gegen Kurt Angle.
Alter, also die Outfits der Damen, das muss man ja mal ganz kurz hier erwähnen. Das reicht dir ja von, beweg dich nicht zu viel, da fällt was raus, bis hin zu, okay, wir gehen jetzt irgendwie hier einen Tee bei der Queen trinken. Also, ich weiß auch nicht, was haben die den Damen denn da gesagt, das beim Casting oder was auch immer?
Zieht euch schick an.
Ja, genau.
Das waren ja auch immer tatsächlich auch lokale Models, aber auch Stripperinnen, ja, genau, die man da genutzt hat. Und da gibt's halt auch unterschiedliche Geschmäcker. Ich meine, Impact macht das ja heute noch ganz gern mit den Mädels.
Ja, aber natürlich haben wir dann hier durch die Konstellation Godfather gegen Kurt Angle den ultimativen Clash of Styles. Aber bevor es dazu kam, gab es ja die erste Vignette hier mit Terry und The Cat, wo auch noch ein bisschen angespielt worden ist hier auf die Fehde der beiden. Und Terry wollte sich dann aber mit The Cat wieder vertragen und hat sie dann eben zum Beauty-Salon eingeladen. Und jeder vernünftig denkende Mensch denkt sich, ja, da rieche ich aber was hier schiefläuft, meilenweit gegen den Wind. Die gute Cat natürlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Cat erst gar nicht erkannt. Ich musste wirklich nachgucken, wer es ist, weil ich nicht wusste, die sah halt so generisch aus in dem Augenblick. Ich wusste nicht, wer es war.
Naja. Na, die war ja auch, eigentlich hat sie ihre Hochzeit ja auch mit schwarzen Haaren letzten Endes gehabt bei der WWE, ja, muss man so sagen. Aber ich glaube, diese Vignetten könnte man eigentlich auch in einem Rutsch abhandeln. Oder willst du die jetzt über die ganze Show ziehen? Weil
ja. Nein. Ey, ganz im Ernst, wenn wir jetzt heute tausendmal erwähnen, dass Hulk Hogan Eric Bischoff sucht, dann ziehen wir das hier auch durch, ja?
Ja. Eigentlich war das ja diese Suche von Hulk Hogan und nach Eric Bischoffs Suche war ja quasi, klar, ich glaube, spontan gemacht, weil eigentlich hatte man ja auch die Idee, dass ein Billy Kidman ein Hogan mit ins, ja, ins Make-up-Studio mitnimmt. Aber das hat man dann bei der WWE ja schon gehabt. Da musste man spontan noch irgendwie ändern.
Ja. Ach ja, ihr seht, wir haben auf jeden Fall Spaß hier
schon
gehabt.
Dazu muss man ja sagen, nach einem Shoot im Vorgespräch war der Shaggy ganz still und wir dachten schon, ihm geht's nicht gut, aber jetzt blüht er richtig auf zum Glück.
Ja, ich wollte mich ja ein bisschen schonen jetzt noch, weil ich ja weiß, hier sind ganz viele Mädels am Start, hier gibt's ganz viel zu erzählen, ganz viel passiert, ganz tolle Shows, die ihr wieder ausgesucht habt. Ich dachte eigentlich zwischenzeitlich mal, ich hätte die Shows diesmal ausgesucht, aber war nicht so, oder?
Nee, du wolltest ja die letzte Nitro-Folge aussuchen und unser Konzept zum Ende bringen.
Ja.
Ist ja traurig.
Ja, wie man es nimmt. Aus. So.
Ja, aber Shaggy, wenn wir dann hier schon bei dem Match sind, erklär doch mal, es gab ja noch diese schöne Promo von Kurt Angle im Vorfeld, ne, der hier, ich muss hier einfach rezitieren, ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, der hier das Zölibat und die Enthaltsamkeit hier predigt gegenüber dem Godfather, der ja vorher wieder seinen üblichen Pimping Hose Nationwide und so proklamiert hat. Und Angle sagt dann, you can prance and you can dance, but when it comes to relations, keep it in your pants. Shaggy, jetzt bist du dran.
Ganz genau so. Das wollte ich auch gerade sagen. Das könnte auch mein Motto sein, letzten Endes. an das Match Godfather gegen Kurt Angle kann ich mich noch so weit erinnern, dass es eine Ohrfeige gab von der Dame mit der größten Oberweite von allen Damen.
Im kleinsten beiden, Outfit.
Und im kleinsten Outfit, den beiden Shows dabei war. Warum auch immer. Am Ende gab es letzten Endes, 2 Minuten waren das, in die Kurt Angle letzten Endes dann doch gewinnen konnte.
Was noch erwähnenswert ist, zu Beginn des Matches bei dieser Rede von Kurt Angle, der hatte ein ausgepacktes Kondom mit und wollte das dem Godfather überreichen. Das war ekelhaft.
Ja, ne, also man hat da auf jeden Fall mit gespielt. Das Match kann man komplett vergessen. Also da war nichts Atemberaubendes, was wir hier gesehen haben. Weiter ging's. Terry und The Cat sind auf dem Weg in den Schönheitssalon und gleichzeitig, also wenn die einen abhauen, dann kommen gleich die nächsten dazu. Eddie Guerrero und China im Lowrider sind unterwegs und Eddie Guerrero freut sich daran hier, der Lowrider, wie schön der auf und ab hüpft. Das war ja wie letzte Nacht. Oi.
Ja, aber wir sehen dann, Eddie darf auch später kommen in die Show übrigens.
Earlier Today war das doch, das wurde am Nachmittag.
Ach so, stimmt. Genau. Ja, stimmt. Das war Earlier Today, genau. Weil da bei der WWE kommen die Worker pünktlich. Da kommt nicht jeder, wann er will.
Genau, man kann ja auch nicht während der Show einfach mal in den Beauty-Salon gehen. Wir haben auf jeden Fall dann Taz, Scotty Tuhotti und Rikishi backstage. Wir haben noch Big Show und Shane McMahon backstage, wo Big Show Shane McMahon irgendwas zeigen will und ihm das Hemd zuwirft und Shane, oh, you're living large und so. Also sehr viele Penis-Anspielungen und da gibt's ja diese schwelende Fehde mit Too Cool, wo er in der Vorwoche Brian Christopher attackiert hat, weil er nicht so gut tanzen kann und nicht unterhaltsam ist. Das kommt später noch, wie unterhaltsam er dann wirklich ist, das werden wir dann noch sehen. Wir haben auf jeden Fall schon das nächste Match, also das dritte Match hier schon am Abend und das ist dann ein Six-Man-Tag. Rikishi, Scotty Tuhotti, Taz gegen die Radicals, also Benoit, Dean Malenko und Saturn. Benoit damals IC-Champion, Dean Malenko damals Cruiserweight-Champion, Saturn noch bei klarem Verstand immerhin. Solides Match mit einem Rikishi, der mega over ist und technisch durchaus okay, Markus, oder? Also es war schon eine schöne Abwechslung.
Hat mir auch gefallen, ging hin und her, hat natürlich auch einige Könner dabei und kann man gar nichts sagen, fühlte mich unterhalten, ging irgendwie knapp, unter 4 Minuten war es, glaube ich. bis dann am Ende der Dean Malenko den Scotty Tuhauti pinnen konnte. Also das war, gerade wenn ich jetzt bei WCW Nitro überlege, da hatten wir in der ersten Stunde tatsächlich ein viereinhalbminütiges Match und hier hatten wir jetzt schon mehrere Matches und das erwarte ich mir auch. Also ich brauche keine 30 Minuten Matches, aber so in einer Wrestling-Show, da will ich schon auch Wrestling sehen.
Ja, das Einzige, der nicht gewrestelt hat hier, ist übrigens Taz, weil wenn ich mich nicht komplett getäuscht habe, war der nicht einmal legal im Ring.
Also, er war im Ring, aber nicht legal, glaube ich. Er hat mal kurz irgendwie ein paar Aktionen ausgeteilt, ganz am Anfang.
Ja.
Aber so eingewechselt wurde er, glaube ich, nicht. So viel Zeit hatte man ja auch nicht in 4 Minuten. Dafür gab es aber das Stinkface und ja, den Versuch des Worms.
Ja, all das, was man da so braucht.
Was man braucht.
Ja, das war okay, das war so unterhaltsamer Weekly Stuff, das kann man so machen, also gerade zu Beginn. Auf jeden Fall, danach ging es weiter mit Terry und The Cat im Beauty-Salon und ach, Surprise, Terry mischt ihr irgendwas hier ins Getränk und man denkt sich schon, Mensch, wo bin ich denn hier, in irgendeiner Disco oder bei einer WWF-Sendung? Naja, und es geht weiter, weil es sollte das Match Triple H gegen Taka Michinoku geben. Das heißt also, Triple H kommt mit Stephanie und Shane McMahon zum Ring. Kein Teil bringen die Acolytes mit, eine Versicherungspolice quasi, hier die Rückversicherung. Und es ist ein überraschend kompetitives Match zwischen Taka und Triple H hierbei rausgekommen, Shaggy, oder?
Ja, das hat mich auch überrascht. Also das hatte ich auch so nicht in Erinnerung. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so ein Squash, aber das war dann tatsächlich ein Match, was auch, ja gut, über 5 Minuten. Das ist länger als alle Matches bei Naito fast zusammen. Also die waren ja, na gut, da war auch eins über 6 Minuten. Aber gut, trotzdem war auf jeden Fall, Taka Michinoku zeigte sich da als ja, gleichwertig kann man nicht sagen, aber schon als guter Gegner. Und ich habe damals auch gedacht, vielleicht macht man ja doch noch mehr mit Kayan Tai. Sollte nicht so sein.
Naja, die waren ja schon phasenweise recht over mit ihrem Evil-Gedönse und so. Ich habe ein Evil-Shirt zu Hause, habe ich schon mal erwähnt?
Hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, aber die Zeit mochte ich natürlich auch. Du meinst jetzt aber nicht Evil von New Japan, sondern den Ausruf damals.
Nee, genau, ich meine Evil.
Evil.
Genau, und Indeed, das meine ich von damals. Nee, ich fand, das war auch ein unterhaltsames Match. Und natürlich gab es dann auch ja die Konfrontation hier mit den Acolytes. Da ist dann Triple H nach einem Baseball-Slide von Funaki in die Acolytes reingeschubbt worden. Und die greifen die dann an. Und dadurch ist Taka dann auch so in der Mitte des Matches, also nach 3-4 Minuten, dann auch wirklich nochmal hat Oberwasser bekommen, hat hier attackiert mit einem Dropkick und war dann auch wirklich Nearfall hier gezogen. Und die Leute waren dabei, Markus, oder? Also die Leute hatten Bock, hier die Überraschung zu sehen.
Ja, aber auch gute Zusammenarbeit mit Funaki, der hat sich auch mal zwischendurch eingemischt. Da hat Triple H ihm wirklich sehr viel gegeben. Während des Matches kam ja dann auch noch der Shane zurück, den hatte die APA zu Beginn vertrieben, aber er kam nicht alleine, er kam mit dem Vince und der Vince hatte wiederum Bull Buchanan und den Big Boss Man dabei, um hier noch für klare Fronten zu sorgen. Das hat aber tatsächlich erst nach dem Match für Veränderung gesorgt, weil das Matchende selber war dann doch recht klar mit dem Pedigree. Ohne dass jemand eingriff.
Ja, genau. Also das hat dann so gepasst. Also die Attacke, natürlich gab es dann eben noch die Attacke von Buchanan und Bossman gegen die Acolytes. Am Anfang hat man so ein bisschen gedacht, dass Vince und Shane hier einfach die Acolytes bestechen würden. Also die kaufen würde, weil Vince hat auch ein paar Mal so diese Geldgeste gemacht, aber da gab es hinterher doch noch den Beatdown hier. Kann man so machen. Also ich fand das unterhaltsam. Es folgt den Rückblick auf SmackDown. Da gab es ja diese. Habe ich das vergessen?
Entschuldige. Vince und Shane haben ja aber dann auch noch, als die dann am Boden lagen, die APA, zugetreten.
Das stimmt.
Das war eine Kleinigkeit, aber das hat mir gut gefallen, weil es so richtig diabolisch. Und zuerst, als nur die APA da waren, waren die alle total defensiv, der Vince, und hat nur gesagt, ja, ich bin euer Chef, ich will keinen Stress quasi. Und am Ende, als die am Boden lagen, dann diese fiesen Tritte, sowas gefällt mir, so eben diese Kleinigkeit, die den Charakter aber dann, also nicht, weil ich es selber machen würde, vielleicht, aber den Charakter von Vince und Shane einfach so wunderbar gezeigt hat.
Ja. Deswegen, also das hat auch für mich funktioniert. Also auch insgesamt ist die Show ein bisschen langsamer. Also sie ist immer noch sehr schnell im Vergleich zu heutigen Standards natürlich. Aber man merkt, da ist ein bisschen mehr Struktur drin. Man hat auch ein bisschen mehr natürlich die Storylines, die hier übereinander laufen. Das funktioniert schon deutlich besser als bei Nitro. Man bezieht sich natürlich auch mal wieder so ein bisschen zurück. Es geht dann auch mal wieder zurück zu SmackDown hier, wo die Sache mit Barbara Ray Dudley und Trish Stratus hier aufgegriffen wird. TNA attackieren, dann Backstage die Dudleys irgendwie mit den Worten Hello Girls und dann werden sie niedergeschlagen. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass dieselben Szenen, die gerade passiert sind, nochmal dann ein paar Sekunden später nochmal wiederholt worden sind. Damals war man nicht so aufmerksam offensichtlich. Und es gab dann im Anschluss ein Tag-Match zwischen den Hardys und TNA, begleitet von Trish Stratus hier natürlich. Und Shaggy, hier, wie hat dir eigentlich damals TNA gefallen?
TNA. Da fragst du, du meinst jetzt aber Test and Albert, meinst du mit TNA?
Ich meinte Test and Albert, aber die hießen ja damals TNA.
Ja, TNA, aber auch in Anlehnung natürlich, Trish auch als Managerin damals. Ja, TNA auch die Abkürzung für Tits and Ass, kann man ja mal so sagen. Daher kam natürlich auch der Name. Also sagen wir es mal so, ich bin jetzt kein großer Test-Fan, ich bin jetzt kein großer Albert-Fan gewesen, nie, aber ich bin ein riesen Trish-Fan und gerade wenn man sie auch so da gesehen hat, die hat auch den Unterschied irgendwie gemacht. Also das war erstmal nur eine verdammt gute Managerin, auch ihr Outfit fand ich fantastisch, fand ich super und später wurde sie ja noch eine fantastische Wrestlerin. Die ist eine der größten, das kann man so irgendwie sagen und auch als Managerin, die hat, also ich fand's spannender, sie im Ring zu sehen, jetzt nicht, weil sie eine hübsche Frau ist, sondern einfach, weil sie das auch kann, weil sie diese Ausstrahlung hat und auch wirklich den besonderen Nährwert bietet im Gegensatz jetzt zu Test und Albert vielleicht.
Ich mochte das als Team immer sehr gern. Ich fand, dass die beiden großen Männer hier dann ganz gut mit Trish harmoniert haben. Klar, die Augen waren da eher auf Trish gerichtet, aber das war schon ein gutes Team, einfach so zu dritt. Das hat für mich immer gut funktioniert und ich mochte die sehr gern. War immer ein bisschen schade, ein bisschen traurig darüber, dass die nie irgendwie jetzt hier das ganz große Gold erringen konnten. Weil ich finde, das war gerade in der Zeit, auch mit den vielen Tag-Teams, das war gut. Das war eine gute Ergänzung. Und Markus, diese Geschichte mit Bubba Ray und Trish, die sollte ja hier dann auch eben fortgesetzt werden.
Also traurig war ich jetzt nicht, dass TNA nie Champions waren.
Also, ich mochte die ganz gern damals. Ich fand die vom Look her cool.
Man muss dazu sagen, Olaf ist ja auch ein Crush-Fan. Ja, das darf man nicht vergessen.
Er hat einen schönen Fukuhila damals.
Ja.
Ja, das Match war sehr gut. Also ist gut, wieder so ein Flott. Aber ich fand, die Matches alle, die waren halt jetzt nicht irgendwie mit Sternen zu bewerten, aber einfach so vom Unterhaltungswert fand ich die alle sehr unterhaltsam, um mich jetzt zu wiederholen. Und das trifft da eigentlich auch zu. Tatsächlich war es so, dass es ein klares Ende gab, den Twist of Fate und dann die Swanton Bomb, also TNA wurden eigentlich klar besiegt und dann wurde, wie du schon gesagt hast, die Geschichte weitergespielt mit den Dudleys. Die sind nämlich dann in die Halle gekommen, gab den 3D und es wurde dann auch noch ein Tisch ausgepackt, ganz wichtig, dann wissen wir, die waren Get a Table. Ja, tatsächlich war es auch so, dass Trish nicht durch den Tisch gegangen ist, wieder nicht, sondern die hatte mehr oder weniger abgelenkt, die Dudley Boys, beziehungsweise den Bubba Ray in diesem Fall, sodass sich von hinten der Albert anschleichen konnte und dann ging es mit einem Tree Slam durch den Tisch und zwar Albert gegen Bubba, also quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Das war ganz interessant, weil TNA eben klar verloren haben, aber dann trotzdem am Ende standing tall waren gegen ihre richtigen Rivalen.
Ja, genau das. Und die beiden Teams sollten dann eben auch noch beim Backlash aufeinandertreffen. Und da haben dann eben auch TNA die Dudleys besiegt.
Allerdings, eine Kleinigkeit war noch, als der Tisch gebracht wurde, wurde schon die Musik von TNA eingespielt, die erst später kommen sollte. Hat vielleicht so ein bisschen dann vorweggenommen, wer am Ende dann triumphieren soll.
Möglicherweise. So, man merkt, wir hopsen hier deutlich schneller durch Raw, als wir das bei Nitro machen, weil naja, es gibt mehr Wrestling, auch wenn das Wrestling jetzt nicht herausragend ist, aber es ist schon ganz anders gepaced und ganz anders strukturiert. Und so leid es mir tut, ich glaube, wir müssen trotzdem mal wieder zur Nitro rüberspringen, oder?
Ja, lass mal machen.
Weil da haben wir noch jede Menge vor der Brust. Ja,
aber gut, das meiste, also ähnliche Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt aufgehört haben bei Nitro.
Catch kommt jetzt wieder. Es kommt ein Match.
Ja, es kommt ein Match. Also erstmal wird wieder gesucht, ne? Ric Flair ist backstage und sucht Shane Douglas. Mean Gene stellt dann eben Shane Douglas nach dem Motto, was machst du hier? Du warst doch eigentlich weg und du, ne, und überhaupt. Und er sagt, nee, ich habe hier noch Rechnung offen mit einem Ric Flair und so. Und dann kommt ein Match. Und das war nämlich Sting gegen Sid Vicious. Und das war natürlich auch Teil dieses Mini-Turniers. Ach ja, Markus, wenn du dich ja schon über das Match gefreut hast, hast du dich über das Match überhaupt gefreut?
Ja, ihr werdet es nicht fassen, tatsächlich. Während des Matches ertönte die Musik von einem anderen Wrestler und es kam ein anderer Wrestler zum Ring, während zwei miteinander gecatcht haben.
Ein jüngerer Wrestler, der einen der Älteren attackiert hat. Lass mich raten, oder?
Ja, es war The Wall mit einem Tisch, wir lieben ihn alle. Und hat dann einen Powerbomb und einen Stuhlschlag und einen Chokeslam gezeigt gegen Sid und der wurde dann ausgezählt. Und ja, mach dir mal weiter. Mehr habe ich nicht überlegt, aber ich habe zu dem Match, es gab sehr viele Haltegriffe von Sid.
Es war ein furchtbar langweiliges und zähes Ding irgendwo. Ich habe hier nur stehen, danach Chokeslam durch einen Tisch, Sting gewinnt durch Countout, ui. Also ich mache keine Sterne, ich schreibe einfach nur ui jetzt unter so Dinge. Also das war auch totale Grütze, das ganze Ding. Also mein Sting und Sid. Shaggy, wir hatten das letzte noch bei einem Halloween Havoc, hatten wir das noch als Match, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Da war es schon nicht gut. Und das hier passt richtig gut in die Reihe, oder?
Ah ja, sagen wir mal so, das Ding ist ja auch, der kann ja gute Matches abliefern und Sid hat ja auch seinen Status im Wrestling verdient irgendwie. Aber so das Match hier und auch andere Matches der beiden gegeneinander, Sid war nie der beste Worker im Ring. Davon hat er nie wirklich gelebt. Und hier ging es ja auch nicht wirklich um das Match. Es war das längste Match des Abends, das kann man ja schon mal positiv hervorheben. Mich hat damals aber das Eingreifen von The Wall natürlich auch überrascht. Also man hat aber was in ihm gesehen. Also ich fand den ja auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ach ja.
Als Sergeant A. Wall oder wie er dann später hieß, bei den Misfits, ja. Da war er natürlich,
das war bei den
Misfits, da war's natürlich ja. Ganz schlimm. Aber oder als Bodyguard von Berlin. Das war ein Big Man, der irgendwie anders war.
Ja, besonders schlecht. Der hat gar nichts gehabt, Entschuldige. Also ich weiß, er ist verstorben und bla bla bla, aber der hat doch überhaupt nichts gehabt. Da hat er 10 Leute im Kader, die besser sind.
Ja, und weißt du, du kritisierst mich dafür, ihr kritisiert mich dafür, dass ich hier TNA nicht so schlecht fand. Und da kommst du ja auf einmal an mit dass The Wall war eigentlich ganz okay, war ein besonderer.
Sag mal so, wenn man Sid nicht für Sid mag man ja, obwohl er keine guten Matches abgeliefert hat. Und The Wall war natürlich kein guter Wrestler, aber der hatte irgendwie was, finde ich, was Besonderes, was andere Big Men so nicht haben. Es geht ja auch nicht immer nur ums.
Der hatte kein Talent vielleicht.
Wenn wir eine gute Wrestling-Show besprechen wollen würden. Würden wir uns auch nicht diese Show aussuchen. Also der hat da schon ganz gut hingepasst.
Ja, aber Sid hatte doch wenigstens eine Ausstrahlung und konnte gute Promos abliefern. Der Wall war einfach ein Schluck Wasser. Ein großer Schluck, aber ein Schluck.
Der war so die Berliner Mauer, Jungs.
Ich weiß auch nicht. Also da kommen wir, glaube ich, heute nicht zusammen,
Schenke. Aber ihr habt auch vollkommen recht. Ich widerrufe alles, was ich gesagt habe über The Wall. Ich mochte The Wall einfach eigentlich nur deswegen, weil er diesen coolen Namen hatte, weil er der Bodyguard von Berlin war und den Namen The Wall bekommen hat. Das fand ich damals als Jugendlicher super witzig.
Ich habe dich jetzt absichtlich einfach auflaufen
lassen. Das machen wir überhaupt nicht.
Ja, ich weiß. Machen wir weiter hier, bevor wir noch weiter über The Wall diskutieren. Ric Flair
ich habe noch eine Sache notiert, die möchte ich noch erwähnen. Weil man hat ja auf den Tony Schiavone dann umgeschaltet und habt ihr das gesehen? Der hat einfach so durch sein Skript geblickt und hatte auch keinen Bock mehr, oder? Der hat auch so durchgeblättert und gesagt, ja, ich kann euch jetzt nichts ankündigen, bleibt's einfach dran.
Ja, so. Ja.
Der stand wahrscheinlich, auf seinem Skript stand wahrscheinlich, jetzt sag bitte, dass du The Wall gut findest und worke das gut, ohne dass sich die anderen oder dein Partner auflaufen lässt. Tja.
Ja. Wir haben auf jeden Fall dann nochmal Ric Flair zurück im Ring gesehen, der Shane Douglas herausfordert. Das haben wir bei der später nochmal. Es geht dann wieder Backstage. Also es ist alles hier Schlag auf Schlag. Wir sehen Hulk Hogan, der blutenderweise hier. Ja. Was habe ich vergessen?
Nee, ich habe gesagt, wieder Hogan. Also ich hoffe, er findet endlich mal sein Ziel.
Aber wohlgemerkt, meine Lieblingsszene eigentlich aus der gesamten Folge, nämlich Hogan wirft dir da alles Mögliche durch die Gegend und findet auch eine Schüssel mit Bonbons oder was auch immer das gewesen ist und wirft die dann hier in Richtung Kamera. Das fand ich wunderschön. Als Kölner, Karneval, Kamelle und so ist ja auch bald um die Ecke. Dann findet er dummerweise auch noch Shane Helms und Shannon Moore und wirft die dann aber gegen ein Stahltor. Und ja, dann anschließend, das ist auch noch ganz interessant, gibt's hier so einen kurzen Einspieler zu Ready to Rumble, Markus. Und da sehen wir auch schon, dass da schon die Krumen gesät werden hier in Richtung, die Samen, die Krumen sät man nicht, die legt man aus, wenn man aus dem Wald wieder zurückkommen möchte. Die Samen, die hier gesät worden sind für die Fehde mit Jeff Jarrett und David Arquette, was ja bald losgehen sollte.
Und Samen kenne ich mich nicht aus, ich bin ein Stadtkind. Aber dieser Film, das war natürlich eine interessante Sache, dieser Ready-to-Rumble-Film, ein Mega-Flop, damals in der Vor-Russo-Ära produziert und ja in der Hauptrolle David Arquette, der auch noch eine Rolle spielen sollte. Wir haben uns ja im Adventkalender, Shaggy und ich auch, glaube ich, schön drüber unterhalten.
Yes, das haben wir.
Also alle nochmal.
Einfach nochmal nachhören, genau. Hört nach, das ist ganz spannender Podcast geworden. Am besten jetzt abschalten und da reinhören. Viel besser wird's hier in den Shows nicht.
Oh, es kommt gleich wieder Wrestling.
Ja.
Ja.
Es kommt wahrscheinlich auch wieder jemand zum Ring.
Ja, genau. Und wird attackiert, lass mich raten.
Das auch, aber was eben hier noch interessant ist, dass ja quasi David Arquette ist dann 2 Tage später auch bei Thunder anwesend und da nimmt die ganze Misere auch ihren Lauf hier quasi, also der berüchtigte Titelgewinn von dem David Arquette ist dann auch wenige Wochen dann nach dem Neustart eigentlich. Das ist ja auch so kurios, dass man quasi jetzt einen Neustart ankündigt und dann wenige Wochen später hat man dann eben die Sache mit, wo ein Schauspieler Champion wird, also Da riecht alles nach großer Verzweiflung, muss man so ausdrücken. Aber ihr habt es gerade gesagt, es geht weiter mit einem Match. Shaggy, Kurt Hennig gegen Jeff Jarrett. Huiuiui.
Uiuiui, wie du es gesagt hast. Ja, war ein Match, war da. Man denkt ja eigentlich, Kurt Hennig, cool, Jeff Jarrett, cool. Die können bestimmt auch was abliefern. Aber das war auch einfach da, sagen wir es mal so. Also war auch da, um Jeff Jarrett nochmal zu präsentieren, um die Geschichte mit die Hintergrundgeschichte mit Kurt Hennig und Venturo nochmal zu erwähnen und so. Aber viel mehr war da nicht. Viel mehr ist da auch bei mir nicht hängen geblieben.
Nee, aber es gab ein unglaubliches Debüt hier, Markus. Sean Stasiak sehen wir. Und er wird als jemand angekündigt, den kennen wir als Meat aus der WWF, Mensch.
Ja, ganz genau. Er kam mit einer Abwandlung der alten Mr. Perfect Musik zum Ring und hat hier genau. Kurt Hennig halt, der ehemalige Meat, wir erinnern uns noch, mit PMS gemeinsam bei WWE, ein großer, warst du auch traurig eigentlich, dass der nie Champion war, Olaf?
Nee, der gehörte nicht in meine Champions-Riege, also dann lieber TNA, lieber ein Abend TNA als ein Abend Sean Stasiak.
Aber die Pyramiden Sisters waren doch ganz interessant. Egal, lass du Sean Stasiak.
Ja, am Ende auf jeden Fall klar, Sieg für Jeff Jarrett nach dem Stroke und es war jedes Match gleich. Jedes Match so 4 Minuten. In jedem Match kommt ein junger Catcher zum Ring, attackiert einfach einen irgendjemand und dann startet halt die Fehde. Das ist so einfallslos.
Ja, man hatte zwischendrin ja auch Interviewsegmente, wo ein junger Wrestler kam und die Fehde gestartet hat.
Okay, also, okay, entschuldige.
Und Hogan. Oder Hogan, der gesucht hat.
Genau, und Hogan, der sucht, genau. Aber ich muss hier gerade mal dieses Debüt von Sean Stasiak, da ist halt alles falsch gelaufen. Also, die Musik, okay, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber er hat ja dann auch diese Manierismen, dieses Kaugummi-Dingsen da wegschlagen von einem Mr. Perfect nachgemacht. Das hat nicht richtig funktioniert.
Ja.
Und dann wollte er ja Kurt Hennig hier auch in so einen Finishing-Move nehmen, was anscheinend Fireman's Carry nach vorne abgelegt sein wollte. Und er hat dann aber irgendwie den ganz komisch gefangen und die beiden rotieren erstmal so komisch in der Gegend herum, bevor ihn dann ein Sean Stasiak so nach vorne einfach wegwirft. Und du denkst dir so, nee. Also, dann ist doch hier schon tot, bevor es das erste Mal irgendwie durch die Gegend gelaufen ist. Ganz, ganz grauenvoll. Das Finish wirkte grauenvoll, weil eben dieser Finisher von Stasiak gebotcht worden ist. Und dann am Ende der Stroke. Ganz, ganz schon komisch. Naja, es geht weiter mit mehr suchenden Menschen. Hogan sucht Bischoff, Flair sucht Douglas. Es gibt Werbung und danach sehen wir, wie Nash offensichtlich mit Scott Hall telefoniert. Also, eieiei. Es gibt dann auch ein Interview mit Mean Gene gegen Sting, warum auch nicht. Es geht um Spring Stampede, was da alles noch passieren wird, aber schwierige Kiste. Und dann gibt's ein Match mit zwei Klamottencatchern hier. Also wir haben Flair gegen Shane Douglas, beide in ihren Straßenkleidern, die sie irgendwie noch anhaben. Und Jackie, auch hier passiert wieder was ganz Außergewöhnliches.
Ja, auch hier. Ich habe gerade nicht aufgepasst, wo wir gerade sind.
Super.
Sind wir jetzt bei Flair gegen Shane Douglas?
Ja. Wir sind bei Flair gegen Shane Douglas.
So müssen wir eigentlich jetzt sein. Das müssen wir nicht schneiden, das bleibt so. Also ich bin halt einfach, ich bin gerade von einem jungen Podcaster attackiert worden, der mich angreifen
wollte. Von uns kann es keiner gewesen
sein. Nee, sagt ja auch ein junger.
Stimmt.
Ja, ein junger Podcaster. Er dachte wahrscheinlich, so beginnt man eine gute Story oder eine Fehde. Ja, lass mich raten.
Da kam jetzt auch kein Junger rein, allerdings.
Sondern Markus?
Da kam ein Alter rein, nämlich der Vince Russo.
Da kam Vince Russo jetzt.
Baseballschläger.
Ich wusste es auch nicht mehr ganz genau, als ich jetzt wiederholt gesehen habe, aber habt ihr nicht auch gedacht, da kommt bestimmt jetzt ein Junge rein? Welcher war das denn? Wer könnte das denn jetzt nochmal gewesen haben? Shane Douglas ist doch schon da. So ging es mir.
Der junge Shane Douglas damals, meinst du?
Da war er jung. Also wenn Brian Knobs ein junger Spund ist.
Ja, das stimmt. Ja, Brian Knobs war damals in der Form seines Lebens, sag nix. Ja, also das Übliche, also es war ein bisschen gebrawlt zwischen den beiden und dann irgendwann erscheint Russo und dann wird Flair einfach mit dem Baseballschläger hier ein bisschen durchgeknetet. Douglas wirkt Flair, die beiden treten aufeinander ein, Russo macht hier die Suck-It-Geste, was halt auch total albern wirkt irgendwo. Ah ja.
Und klaut die Rolex.
Und klaut die Rolex, ja. Wie sie es gehört, genau, das sollte ja später auch noch eine wichtige Rolle spielen. Generell, also diese Masse an Kleinigkeiten hier und an unnötigen Kleinigkeiten ist echt anstrengend. Also nach der Geschichte, wie gesagt, ein weiterer Eingriff, weitere Attacke, geht's wieder Backstage. Da sehen wir dann eben, wie ein humpelnder Kevin Nash auf dem Weg zum Ring ist. Dann wieder Werbepause. Dann ist ein Kevin Nash im Ring.
Endlich angekommen, die Werbepause
genutzt. Endlich angekommen, es hat ein bisschen gedauert hier irgendwie. Und ja, bezieht sich dann hier auf das, was den letzten paar Stunden, gefühlten Wochen passiert ist, wo dann auch sagst du, ja, übrigens, ich habe ja vielleicht ein paar Gehirnzellen verloren, weil ich ja so oft mit Scott Hall unterwegs gewesen bin, aber was ist denn eigentlich hier mit unserer kleinen, niedlichen Wrestling-Show hier passiert? Und bezieht sich dann immer noch auf Scott Hall zurück, irgendwie, ja, der ist fit und nüchtern und er hat verdammt schlechte Laune und da gibt's quasi eine Kampfansage gegen Russo und Bischoff und bezieht sich dann auch nochmal hier auf die ja, WWF, Markus. Also er bringt ja sogar den Namen Shawn Michaels hier mit rein.
Ja, ganz genau. Den Russo hat er mal vor der Sweet Chin Music von Shawn Michaels gerettet und den Bischoff hat er quasi den Job gerettet, indem er die NWO mit aufgebaut hat. Also gerade die beiden Anführer der New Blood wären ohne den Kevin Nash gar nichts. Mehr war die Aussage. Durchaus was, ja, kann man so bringen. Allerdings... ja, ihr werdet es nicht glauben, also erstmal war es die erste richtig gute Face-Promo, finde ich, an diesem Abend, aber ihr werdet es nicht glauben, es kam dann jemand und hat den Kevin Nash attackiert hinterrücks.
Nein!
Ja! Ein Junger? Jungspund.
Ja, zumindest ein Neuling, es war nämlich Mike Awesome, der damals noch amtierende ECW-Champion.
Ja, es war ja damals ein großer Skandal, dass er quasi als Champion rübergegangen ist, obwohl auch, lief nicht auch sein Vertrag noch irgendwie?
Ja, yeah. Ja, das war so, dass der, ich glaube, der Heyman war ihm auch Geld schuldig, wie allen, aber er hat dann einfach den Vertrag bei WCW unterschrieben, war noch amtierender Champion und Heyman hat dann irgendwie auch mit Klage gedroht, man hat sich dann geeinigt, okay, er kommt nochmal zu einer House-Show, verliert da den Gürtel und tatsächlich hat er den Gürtel ja damals bei einer ECW-Show an den damaligen WWF-Superstar Taz verloren. Das war eines der kuriosen Ereignisse der frühen Nullerjahre.
Ja. Das ist richtig, aber hier das Debüt auf jeden Fall von Mike Awesome mit dieser Attacke.
Das Outfit übrigens, sollte man vielleicht erwähnen von Mike Awesome. Irgendeine seltsame
Catcher-Outfit.
Ja, Catcher-Outfit, ganz typisches Catcher-Outfit. Eine ganz komisch geschnittene Jeans, irgendwie die Gürteltasche natürlich darf nicht fehlen.
Die gehört dazu.
Die gehört die Weltmeister dazu. Oberkörper frei, aber so ein komisches Hemd drüber und irgendwelche dicken Boots. Waren das Cowboy-Boots? Ich glaube nicht, irgendwelche Boots waren das. Also das war,
ja.
Und auch das Publikum hat ihn zum Großteil auch nicht erkannt, muss man dann auch nochmal dazu sagen. Der kam dann einfach so aus dem Nichts. Es gab noch kaputte Krücken über dem Rücken von Kevin Nash, aber tja, ich habe mich damals gefreut, weil wir kannten ja auch Mike Awesome und das ist ja auch den haben wir schon oft erwähnt, das ist ja wirklich ein guter Big Man gewesen. Ich würde sagen, fast noch besser als The Wall.
Aber ich war zu diesem Zeitpunkt, als ich jetzt die Sendung geschaut habe, ich war so am Ende nervlich. Ja, also jetzt war ich wirklich, nach einer halben Stunde war ich schon geschlaucht, aber jetzt habe ich wirklich ständig geguckt, ganz ehrlich, wie lange geht die Folge noch? Also es war so anstrengend.
Ja, aber wir sind ja auf dem Schlussspurt hier quasi schon. Wir schalten nochmal Backstage, beziehungsweise es geht ja dann auf den Parkplatz irgendwie. Wir sehen einen blutenden Hogan, der seinen Anwalt anruft, während er in der Limousine sitzt. Und natürlich sucht Kidman, auch wenn das nicht mehr aktiv tut, er hat es erstmal aufgegeben, aber ne, die sollen erstmal da nochmal richtig Ärger kriegen.
Er kann nicht mehr, glaube ich. Er kann den ganzen Tag rumgerennen. Er muss sich einfach mal hinsetzen.
Das kann auch sein. Ja, und Shaggy, was passiert denn dann? Es gab ja dann mal wieder den weißen Hammer.
Ja, es gab einen weißen Hammer. Also erstmal hat man Hogan in der Limousine, hat man die Limousine von außen gesehen, die große schwarze Limousine. Und dann kam plötzlich so ein großer weißer Hammer angefahren und ist mehrfach ja frontal in die Seite der Limousine gefahren. Und dann kam ein Eric Bischoff und ein Kidman, der am Beifahrersitz saß. Der durfte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht Auto fahren, der war noch zu jung. Die kamen raus und ja, die waren es dann, die Hogan attackiert haben. Und Hogan wurde dann vom Krankenwagen abtransportiert und der Nacken gestützt von Handtüchern. So habe ich mir das aufgeschrieben. Der
wurde noch besprüht.
Wurde noch besprüht, ja. Genau. Stimmt, er wurde dann auch besprüht von mit NB. Der roten Sprühfarbe.
Ja. Kennst du dich, berühmte NB?
Ja.
Berühmtes Stable so. Ich habe auch ständig diese T-Shirts gesehen mit. Hast du auch so ein cooles NB-Stable, Shaggy? Cooles
NB-T-Shirt für mich. Hab ich mir gesprüht. Und als ich das gesehen habe, habe ich das danach gemacht noch. Überall hier an die Wand bei mir zu Hause. Ich hoffe, meine Freundin kommt bald nach Hause und freut sich.
Genau. Ja, sollen wir doch mal rüberschalten hier vor dem Abschluss oder wie machen wir es?
Ja.
Okay. Ja. Komm, schalten wir mal rüber. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten TNA gerade. Ja, es geht damit weiter.
Ich lass doch wieder umschalten, bitte.
Nee, Wrestling. Wrestling. Es kamen jetzt drei Matches in Folge. Das war komplette Kontrastprogramm eigentlich insgesamt. Mit dem Hardy Boys Match starten zu Nitro.
Das stimmt, aber es gibt jetzt Val Venus gegen The Big Show. Erstmal, was ich sehr witzig fand, es gab Werbung für Power Cola. Ich wusste nicht, dass es Power Cola gab. Und wir sehen halt einen Valvinus, erster Entrance mit seinem üblichen...
Entschuldigung, Power-Cola, die ist noch besser als richtige Cola. Ja. Viel mehr Power. Den will ich jetzt haben.
Ja.
Sorry.
Nee, alles
aber
gut.
Aber Wrestling. Aber wir haben jetzt auch gleich Valvinus gesehen gegen Valvinus, wenn er Power-Cola getrunken hat im nächsten Match, kann man so sagen.
So meinst du?
Ja.
So wie Zaubertrank bei Asterix und Obelix.
Ja, Big Show ist als kleiner Junge in einen Power-Cola-Trank gefallen. Das erklärt einiges.
Ja. Ja, und Big Show will ja zeigen, dass ich ja auch entertainen kann, Markus. Was ist denn da jetzt passiert?
Ja, der kam als große Variante von Valvinus zum Ring und mit samt Perücke und hat dann auch diese Badehose mit dem V angehabt und hat einfach hier den Valvinus nachgespielt. Das war, also es war so, dass Big Show hat ja Comedy-Talent, aber da hat er ja auch mal den Hogan und so nachgespielt, aber ich fand den völlig falsch eingesetzt, miscastet in dieser Rolle als Witzfigur quasi. Das hat überhaupt nicht gepasst, oder?
Also ich würde sagen, ja. ein Big Show ist der mehr verschiedene Outfits getragen hat als jetzt.
Nee, also hier in der Valvinus-Rolle, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Gar nicht. Aber man hat ja Big Show später nochmal so einen ähnlichen Charakter gegeben, wo er verschiedene Wrestler noch nachgemacht hatte eine Zeit irgendwie so. Aber hier so als Valvinus, also ich sage mal so, der Vergleich mit Power-Cola ist gut, glaube ich.
Nee, aber es war ja so dieses Imitationsgimmick, das startet ja hier quasi. Also bei Backlash ist er dann im Match gegen Kurt Angle, da haben wir dann eben den Showstar, also hier den Big Show als Hulkstar quasi verschnitt, aber hier, das hat noch nicht funktioniert. Und dieses Ende ist auch hier so absurd. Da wird ja Big Show übers oberste Seil geworfen, also beziehungsweise fliegt ja übers oberste Seil und will sich ja dann, weil er dann keinen Bock mehr hat, dieser Spaßvogel, da will sich ja dann das Handtuch nehmen, um damit Valvinus zu attackieren, findet das aber nicht und dann nimmt er sich halt kurzerhand seine Perücke und wirkt einen Valvinus damit. Da muss ich auch sehr laut lachen, weil das einfach so absurd ausgesehen hat, dass er da jemand mit einer Perücke wirkt, aber ach ja, das war es mal so stehen. Mehr ist da eigentlich nicht passiert. Sollen wir zum nächsten Match springen?
Ja, gerne. Und da über das nächste Match können wir, glaube ich, nicht schimpfen. Weil kann man über ein Match Eddie Guerrero gegen Chris Jericho schimpfen? Ich glaube nicht. Gerade wenn eine China auch noch dabei am Ring stand. Also, ich mochte das
den
Match.
Den Nachsatz verstehe ich nicht.
So. Eine China war doch zu dem Zeitpunkt auch eine sehr attraktive Frau.
Und den Satz verstehe ich auch nicht.
So. Ja, der Markus steht ja mehr auf die kleinen Süßen. Also ja, auf dem Olaf quasi. Auf dem Olaf, deswegen weiß Olaf jetzt...
Ja, genau. Der Markus ist auch ein heimlicher Verehrer von mir. Also das Match an sich war okay. Es war jetzt auch wieder hier nicht besonders lang, aber es war mit Sicherheit das wrestlerisch beste Match, was wir hier an dem gesamten Montagabend gesehen haben.
Ja, aber das wäre auch ein Match von The Wall möglicherweise gewesen.
Nein.
Nein, wahrscheinlich nicht, aber... Aber wrestlerisch, wir können ja jetzt schon mal den Strich drunter machen. Wrestlerisch gesehen waren das nicht die beiden besten Shows.
Nee,
in der Geschichte des Wrestlings, glaube ich.
Selbst auch, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, jetzt hier auch schon in unserer Head-to-Head-Serie, da hatten wir auch deutlich bessere Matches, schon und längere und wrestlerisch hochkarätigere
zwischen
Matches.
Zwischen den beiden sogar.
Oder? Ja, wir haben sogar ein Match der beiden schon mal, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Bei einer Nitro-Show.
Ja, war das nicht bei einem Match of the Week, was wir mal gemacht haben? Ich glaube, das war bei Match of the Week.
Nee, wir hatten das schon mal auch. Ich glaube, hatten wir das nicht in der Nitro-Show? In der vorletzten Episode. Ja, unsere Hörer wissen das. Schreibt mal drunter. Ihr wisst das wahrscheinlich besser als der Olaf. Der Olaf ist mal wieder nicht so gut vorbereitet.
Du weißt das ja auch nicht.
Doch, ich weiß es ja.
Also als Olaf-Fan muss ich natürlich jetzt hier zur Seite springen.
Also ich behaupte, dass ich recht habe. So, das reicht mir.
Ja, also wenn ich übrigens hier an dem Match was bekrickeln möchte, dann Kleiner. Auch hier das... Die ist mir relativ, die finde ich ganz okay in der Art und Weise, wie sie da einfach nur stand und so stoisch hier die Szenerie beäugt hat, fand ich das in Ordnung. Ich fand das Finish ein bisschen merkwürdig. Da ist ja dann der Belt ins Spiel gekommen und da gab es ja so ein Tauziehen zwischen Eddie und Jericho und dann hat ja, ich glaube, Jericho hat dann das losgelassen und Eddie hat dann ganz komisch den Gürtel über den Kopf geworfen quasi und hat damit den Ringrichter niedergeschlagen und dann konnte er erst China eingreifen. Also, Markus, das fand ich ein bisschen unglücklich so.
Ja. Ja, war vom ja, hat mich nicht gestört. Gab dann halt den Low Blow von China und dann das klare Ende genau. Und was wir glaube ich nicht erwähnt haben, Eddie war ja damals European Champion und hat da den Gürtel auch erfolgreich verteidigt. Insgesamt fand ich das Match okay, aber die beiden haben halt auch miteinander schon deutlich bessere Matches auch bestritten.
Ja. genau das. Also wenn das hier alles gut gewesen ist oder okay gewesen ist, dann ist das Segment, was dann darauf folgte, grauenvoll gewesen. So habe ich es mir hier notiert. Da ging es nämlich dann natürlich weiter mit der Terry und Cat-Geschichte, wo man nicht nur Terry verunstaltet hat, sondern auch ihren Hund Shaggy.
Nein.
Und man hat sie Cat verunstaltet.
Nein. Ich fand tatsächlich das Cat, also klar, würdet ihr das wahrscheinlich ihr Banausen als verunstaltet bezeichnen. Nee. Sie hat's ja auch so aufgefasst. Ich fand sie mir hat das wirklich gefallen. Ich fand sie optisch total spannend. Hat so ein bisschen an so, ja, verrückte Joker-Dame oder so erinnert, gell? Ich fand es cool. Also mir hat das Outfit gefallen. Ich weiß nicht, warum sie sich so aufgeregt hat. Sie sah deutlich interessanter aus als vorher.
Ja, ich meine, ich habe schon Harley Quinn Cosplays gesehen, die deutlich schlechter waren.
Absolut. Also,
ich fand das auch eine klare Verbesserung. Vorher war sie nur so einfach, hat Olaf, glaube ich, auch gesagt, sie hat sie gar nicht erkannt in ihrem normalen Outfit, weil sie einfach so generisch aussah. Also, wenn sie bei dem Look geblieben wäre, dann hätten wir die immer erkannt.
Vielleicht. Man weiß es nicht. Sie hat ja auch noch irgendwas auf der Stirn stehen gehabt und so. Also, ich fand diese ganze, aber Markus, aber die ganze Geschichte hier war doch schon ein bisschen absurd, oder? Also,
das
war
furchtbar. Ich fand das lustig.
Ja, es waren so kleine, also sagen wir so, es gibt schlimmere Geschichten, die man
einfach mal.
Ja, man kann.
Genau, da wird's auf jeden Fall schlimmer.
Ja, siehst du, also, beschwer dich mal nicht. Ich wollte gerne auch ganz kurz was zu Latino Heat sagen, irgendwie. Ist mir gerade irgendwie eingefallen nochmal, als wir drüber geredet haben. Ich habe ja damals gerne mir auch so Wrestling-Musiken aufgenommen, dann nochmal so, oder laut angehört. Und die Latino Heat Musik mochte ich total gerne. Also so, ich erinnere mich noch, ich habe damals in der Videothek gearbeitet und ich habe ab und an mal, das kennt ihr, das ist wie Netflix nur in einem Raum. Und da habe ich dann quasi, da habe ich gearbeitet und habe dann das ist eine lustige Geschichte, habe auf den kleinen Jungen immer meine Arbeitskollegin aufgepasst, der war 4 oder so und da war selten auch, also manchmal war da halt einfach nichts los und habe ich ganz laut Wrestling Musiken angemacht und es war Latino Heat, die habe ich ganz laut laufen lassen und da kam so ein Kunde rein. Und da saß nur der kleine Junge vorne an der Kasse, weil ich kurz auf Toilette war. Und die Musik ganz laut, Latino Heat. Und dieser kleine Junge, 4 Jahre, sitzt da an der Kasse. Und der Kunde hat auch gedacht, was ist denn das für einer? Und einen Tag später kam dieser Kunde wieder. Und da lief ganz laut Nation of Domination Song, während der kleine Junge ganz allein an der Kasse saß. Nur mal so. Egal.
Und am dritten Tag musste er die Videothek
schief werden. Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Ich habe den Kunden auch nicht gehört, was er gedacht hat. Aber es ist bestimmt witzig gewesen. Egal. So viel dazu. Lass uns jetzt zu Cat noch. Hey, Lass uns umschalten.
Endspurt hier bei WCW Nitro. Es gibt mal wieder ein Match. Ne, hier das Finale des Turniers, wo dann ja DDP und Sting aufeinandertreffen. Ja, und welche Überraschung, es gab auch hier mal wieder Eingreifen. Diesmal dann von Jeff Jarrett. Und natürlich noch von, na Markus, wer hat diesmal eingegriffen von den Jungen?
Vampiro, also das ist ja das Überdrüber-Ding. Es gab nicht nur einen, sondern zwei Eingriffe. Also da hat sich das Creative Team wirklich übertroffen, muss man sagen. Also Jared Charles kam ja vorher zum Ring, hat dann mit kommentiert. Und ja, im Verlauf des Rings kam halt dann Vampiro, hat Sting attackiert, während Jeff Jarrett mit DDP zu tun hatte. Es gab dann den Sting, der völlig K.O. war, hat dann noch den Diamond Cutter kassiert. Und DDP gewinnt erstmal. Es ging ja dann noch weiter. Also das Match wurde dann von DDP gewonnen. Er ist also der Gegner von Jeff Jarrett beim Pay-Per-View. Aber also diese zwei Eingriffe dann noch am Ende, also das ist reinste Satire eigentlich, wenn man das heute sich überlegt, oder?
Ich meine, aber ja, du hast vollkommen recht, Markus. Klar, weil das ist das Kreativteam, da ziehe meinen Hut vor euch, also mein Satirehut, definitiv. Aber wart ihr nicht auch ein bisschen geil auf Sting gegen Vampiro?
Ja. Das ja, also weil die Gimmicks waren ja schon so ein bisschen aneinander angelehnt irgendwo und ich weiß, dass ich damals ein großer Vampiro-Fan auch gewesen bin. Aus heutiger Sicht ist es ein bisschen schwer zu erklären, aber ich fand den damals irgendwie von den Leuten, die neu zur WCW gekommen sind, da ist die Auswahl dann auch nicht ganz so groß. Ich meine, Shaggy mochte The Wall halt eben, ich mochte halt Vampiro.
Ich mochte Vampiro deutlich mehr als The Wall. Ich wollte nur mal sehen. Es gibt Schlimmere als The Walls. Jetzt zieht mich doch nicht die ganze Zeit mit. Der Name ist einfach geil. So.
Da kommst du nicht mehr raus,
heute. Aber der Name ist doch auch geil.
Warum ist denn der Name geil?
Weil der Berlin gemanagt hat. Habt ihr das immer noch nicht verstanden?
Der Name war ja auch einfallslos.
Ja, eben. Es hat aber Spaß gemacht. Ich fand's lustig damals. Aber ich fand's auf jeden Fall. Für mich, darauf habe ich mich gefreut. Sting und Vampiro, die Attacke habe ich damals gefeiert. Das weiß ich noch ganz genau, weil die beiden wollte ich gerne gegeneinander sehen.
Ja. Da war ich auch dabei. Markus, wie warst du damals dagegen?
Vampiro war schon recht cool, aber ich war nicht der allergrößte Sting-Fan. Ich fand ihn immer ganz gut, aber auch ein bisschen überbewertet, schon damals. Und hatte eigentlich gehofft, dass der Vampiro zum neuen Star aufgebaut wird. Wir wissen ja heute, rückblickend was draus wurde. Es gab dann dieses First Blood Match, wo das Blut vom Dach kam und keinen richtig getroffen hat und der musste sich dann irgendwie noch im Blut wälzen und so weiter. Also das war eine ganz furchtbare Zeit bei WCW. Die ist damals in Deutschland noch gut gelaufen, interessanterweise, weil man da wirklich für den deutschen Markt das gut aufbereitet hat und die WWE da sehr geschlafen hat. Aber jetzt rückblickend betrachtet, ich habe es damals auch geguckt, weil ich riesengroßer Wrestling-Fan war, aber das war schon sehr, sehr schlecht.
Gab es nicht auch einen Human Torch Match zwischen den beiden, wo doch ein Stuntman als Ding verkleidet dann brennend von dieser Leinwand oben runtergesprungen ist?
Ganz genau, ja. Super.
Da erinnern sich auch nicht mehr so viele dran. Naja, wir haben auf jeden Fall ein Abschlusssegment noch hier. Da freut sich auch Shaggy drüber, weil da ist The Wall auch wieder dabei. Wir haben auf jeden Fall nochmal Jared und Russo, die noch Backstage sind.
Ich habe noch den Gitarrenschlag nicht vergessen. Jeff Jarrett hat im Ring noch ausgeholt, DDP hat sich geduckt und Kimberly voll getroffen.
Das stimmt, stimmt, da hast du vollkommen recht, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, ich habe gedacht, ihr habt das schon rezitiert. Das war ja auch für damalige Zeit ein kleiner Skandal, oder?
Ja, absolut. Also ich frage mich, wie du aber etwas vergessen konntest bei dieser Show, aber gut, musst du mit dir selbst ausmachen. Aber ja, das war auch gut getimed und das war schon an sich interessant, wenn du weniger Angle hast und dann zum Beispiel sowas am Ende, dann kann das richtig zünden. Das Problem war halt, dass du hast eine Million Angle schon gehabt und zu dem Zeitpunkt ist bei mir auch nichts mehr angekommen.
Ja, es war der totale Overkill an Geschichten und an Eingriffen und an Neuerungen. Also man hätte hier wäre wirklich weniger ein bisschen mehr gewesen. Einfach lieber ein bisschen kürzer und prägnanter und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe innerhalb der Show.
Wrestling! Dann, ein bisschen mehr Wrestling. Ja.
Das auch.
Ja, am Ende gab es ja noch den Brawl, den wir noch erwähnen wollten. Irgendwie die ganzen Jungspunde, die zumindest, deren Altstars noch da waren, plus Booker T. Wer war noch dabei? Ich glaube, ja, das waren die. Die anderen, die schon eingegriffen haben wir genannt, die waren alle dabei. Ach nee, ein Ernest the Cat Miller, glaube ich, der war auch noch bei der Schlussattacke dabei. Die haben noch dann,
ja, Sting. The Wall, du hast The Wall vergessen.
Den haben wir ja schon erwähnt. Ich meine, ja, die haben ja alle schon mal eingegriffen. Nee, The Wall, den hat man, ich weiß nicht, ob wir den oft genug erwähnt haben. Die hat man ja noch gesehen. Lex Luger wurde dann auch noch mit attackiert. Und am Ende kam dann nochmal ein Vince Russo und Eric Bischoff oben auf die Rampe, ließen sich feiern. Aber die sollten da nicht alleine bleiben auf der Rampe. Da kam jemand, den man auch im Dunkeln schon mal gesehen hatte, nochmal dazu und hat mal geschaut nochmal. Und zwar nämlich den Lieblingswrestler aller Zeiten von Markus Holzer. Jetzt in dem Fall wirklich.
Genau, der Bret Hart, der hat einfach geguckt und plötzlich war die Sendung aus. Und das war an sich, das war ein guter Cliffhanger, weil man nicht wusste, auf welcher Seite steht jetzt der Bret Hart. Ist eigentlich schon ein älterer Wrestler, aber irgendwie hat er sich ja mit Hogan und Co. nie so identifiziert und mit Flair. Also ich fand, das war tatsächlich das Beste an der Sendung, weil da war man schon gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Ja, aber ich frage mich auch, warum man diesen roten Faden mit Bret Hart nicht häufiger verwendet hat.
Keine Zeit. Dass man,
ja, nee, aber dass man quasi über die Show verteilt, nicht 80 Mal Hogan zeigt, der irgendwie Backstage jemanden sucht, vielleicht einfach mehr als einmal Bret Hart zeigen. Also,
ja,
weiß nicht.
Aber so wirkt ja der Cliffhanger am Ende doch noch größer. Also ich stimme Markus dazu, dass das eigentlich neben vielleicht Mike Awesome, neben dem Vampiro auf Sting-Eingriff und dem Auftritt von The Wall wahrscheinlich das Highlight war, ganz bestimmt.
Als Cliffhanger kann ich das auch vollkommen akzeptieren und denke mir auch, wenn ich da Zuschauer gewesen wäre, hätte ich hier aus den letzten 10 Minuten auf jeden Fall die Sache mit Vampiro und die mit Bret Hart, die hätte ich mitgenommen und hätte gesagt, gut, allein deshalb würde ich vielleicht jetzt Thunder einschalten und vielleicht würde ich mir auch, also Spring Stampede würde ich mir sowieso anschauen, aber ich würde wahrscheinlich auch die nächste Woche nochmal Nitro verfolgen, einfach weil ich da wissen möchte, wie es weitergeht. Das kann man schon so machen. Zum abschließenden Fazit kommen wir dann zum Ende des Podcasts. Ja,
aber lass uns jetzt umschalten, genau. Wir müssen auch umschalten. Wir haben noch den Main Event und da stand schließlich einer der größten Stars der WWE da, das Gimmick-Wunder und ich glaube Olafs Lieblingswrestler, der Bull Buchanan im Main Event
letztens. Das ist verraten, wer der Überraschungsgegner ist.
Das tut mir aber leid. Oh.
Das macht Shaggy jedes Mal. Aber immer wenn irgendwie Überraschungsgegner ist, dann verrät er das.
Also Bull Buchanan, den sollten ja alle Fans, also unsere Hörer auch kennen und wissen, dass er da in dem Match dabei war. Weil der hat ja auch in seiner kurzen Karriere unglaublich viele verschiedene Gimmicks gehabt, unglaublich viele unwichtige Rollen gehabt. Also es gibt, glaube ich, das ist für mich einer der unwichtigsten Wrestler überhaupt, oder? Was hat er denn nicht alles gehabt? Der war auf jeden Fall doch der Partner von John Cena eine Zeit, ja?
B-Square, ja.
B-Square, hieß der B-Square oder B-8?
Oder B-2, eins von beiden.
B-2, ich glaube B-2. Ja.
Ja?
B2, weil
ich habe Droide bei Star Wars.
Ja, sehe ich nicht. war der nicht auch bei Steve
Right to Sensor.
Bei Right to Sensor dabei, dann auch diese ja, diese Gruppierung um Kurgan damals, da war er auch dabei.
Ja, das stimmt.
Oh, und jetzt
die Truth Commission.
Die Truth Commission, genau. Und jetzt hier, der war doch auch nicht so lange da und jetzt hier natürlich auch eine Seite von Vince oder Bossman natürlich im Bossman-ähnlichen Outfit irgendwie, also der hat schon einiges durch.
Aber ich muss sagen, ich fand ihn hier mit diesem Outfit, was er gehabt hat, fand ich ihn ganz cool. Also ich fand, das hat, also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, der ist wunder wie geil, aber
das, aber das über The Wall schon, schimpfen, ja?
Buchanan war besser als The Wall.
Allein, ich fand es allein beeindruckend, wenn der hier sein Step-Up-Leg-Drop und so gezeigt hat. Der war schon, für das, was er an Masse mitgebracht hat, war der schon recht beweglich, aber klar, alles andere, der hat halt eine geile Aktion gehabt. Und ich fand eben, dass er in diesem Militäroutfit, was er da getragen hat, da sah er eben ähnlich wie in Roman Reigns heute, sah er dadurch einfach noch ein bisschen wuchtiger und bulliger aus.
Ja, das stimmt. Also, warum haben wir Horace Hogan eigentlich noch nicht erwähnt heute in der Show? Ich glaube, weil er nicht.
Der war nicht da.
Stimmt, wahrscheinlich ist das der Grund. Okay.
Also, ja, The Rock hatte also zwei Gegner, nicht nur einen, sondern auch Paul Buchanan und den Big Boss Man.
Und Paul Buchanan allein sind schon zwei Gegner.
Aber das ist auch eine frühe Version von The Shield, oder? Mit dem Outfit.
Ja, ein bisschen. Also,
das Match, das war nix. Also, fand ich, war mehr Storyline als Match. Am Ende, ich meine, wie es ausgeht, wussten wir eigentlich alle, oder?
Ja, klar. Also,
hat beim Publikum gut funktioniert, aber fand ich jetzt wrestlerisch irgendwie so, war so ein Tiefpunkt. Aber das macht nix, weil, wie gesagt, es kam gut an, hat die Geschichte weiter fortgeführt. Ja. Gab auch Blut. Ja,
und vor allem dann auch der Engel zum Abschluss hat doch hier nochmal das Ausrufezeichen gesetzt, oder? Weil darum ging es ja eigentlich. Du wolltest ja die Konfrontation von The Rock und dem McMahon-Hemsley-Regime hier haben. Und das hast du ja am Ende bekommen. Und da haben ja auch gerade hier Triple H und Konsorten wirklich auch zugeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe The Rock selten so bluten sehen, wie das hier gewesen ist. Und das hat schon Zunder in das Match der beiden bei Backlash gebracht, oder nicht, Markus?
Ja, absolut. Also das war ja auch die Zeit, also Triple H war ja da auch völlig durch die Decke gegangen. Irgendwie fand ich total cool damals als The Game. Und die beiden haben das auch wirklich also mit Stephanie und den McMahons zusammen. Und das war eben nicht nur eine Neuerzählung quasi von McMahon gegen Austin durch diese ganze McMahon-Triple-H-Geschichte, diese McMahon-Helmsley-Ära, die da auch begründet wurde. Und das war an sich einfach ein gutes Programm. Die APA hat da auch noch mitgemischt. Da hat man ja den Tag-Team-Titel nochmal aufgebaut. Also da ging der größte Angle hier auch am Ende, aber ist halt im Gedächtnis geblieben, weil du sonst nicht so viel hattest, es wurden schon auch Geschichten erzählt, aber nicht in diesem Ausmaß und deswegen hat das vielleicht auch noch deutlich mehr gewirkt nach diesem Cage-Match.
Ja, also ich fand das in Ordnung, wie man das jetzt hier auch aufgebaut hat, The Rock, wie gesagt, am Boden zerstört, dann hinterher gerettet von Acolytes, das hat für mich gepasst, also auch da würde ich auch nächste Woche einschalten, allein weil du diese Fehde von, also ich weiß, dass ich damals sehr enttäuscht gewesen bin über das Ende von WrestleMania 2000. Ich wollte The Rock als Champion sehen und das war jetzt hier der Weg quasi, den The Rock noch beschreiten sollte. Ich fand's in Ordnung. Wie ist es bei dir, Shaggy?
Sagen wir mal so, ich mochte The Rock, ich war ein The Rock-Fan und ich fand den Engel auch am Ende hier eigentlich relativ gut. Also ich hatte dann auch Bock auf mehr, ich wollte wissen, wie es weitergeht. The Rock hat ja wirklich gesplutet wie ein Schwein, das muss man so sagen. Also der Stuhl, den man da ja auch zu benutzt hat, der war ja auch richtig rot, das sah auch krass aus irgendwie. Und das Blut ist ja wirklich getropft. Ich fand's spannend. Und dann am Ende, Markus hat's gesagt, die APA kam nochmal zum Ring, dann sind die anderen aber allerdings geflohen. Und das war schon spannend und hat man auch schon Lust auf mehr bekommen. Also unterm Strich war Raw für mich ganz klar die bessere Show.
Ja, ich glaube, damit können wir auch zum Fazit hier eigentlich kommen, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also auch bei mir Raw eindeutig vorne. Markus, bei dir?
Ja, gar keine Frage. Also WCW, das waren vier Sendungen auf einmal und das war zu viel. Es ist zu viel passiert, es ist nichts hängen geblieben, es gab auch kein Wrestling und ich war am Ende tatsächlich geschlaucht. Vielleicht liegt es auch in meinem Alter, ich weiß es nicht. Aber Raw war eine gute Wrestling-Sendung. Hier gibt es auch bessere, mit besseren Matches und vielleicht noch mehr Angles oder so. Aber ich fand so als erste Sendung nach WrestleMania, es wurden die Weichen teilweise neu gestellt, es wurden Geschichten weitererzählt, es gab gute Matches, also ordentlich, sagen wir, für TV-Verhältnisse waren es gute Matches, nicht zu lange, aber gut an der Anzahl. Also Raw fand ich wirklich, da fühle ich mich gut unterhalten. Und ich habe halt Raw nach Nitro geschaut und Raw ist für mich irgendwie so ein bisschen verflogen im Vergleich zu Nitro, weil bei WCW habe ich immer schon geschaut, wie lange dauert es noch, was kommt noch alles. Und das Problem war halt auch, bei WCW hat man zwar viel gebracht, Aber es war auch alles das Gleiche. Es war jedes Match das Gleiche. Es war jedes Backstage-Segment mehr oder weniger das Gleiche. Also das war halt einfach nur viel Masse, aber ja, wenig Klasse.
Ja. Ging mir ganz, ganz ähnlich. Das war übrigens die zweite Show nach WrestleMania. Also davor. Sorry. Eine Woche davor war noch eine. Nee, gar kein Problem. Nee, aber insgesamt fand ich auch, ich fand Raw, fand ich, bis auf die Geschichte mit Terry und The Cat, fand ich das eine durchaus gute Show. Anfangs hätte es halt kürzer sein können von mir aus, aber ansonsten hat man eben diese große Geschichte gehabt. Da wollte man wissen, wie es weitergeht. Aus heutiger Sicht fand ich WCW Nitro eben auch vollkommen überladen und ich irgendwann, du schreibst da, wir beschreiben ja natürlich dann auch mit und was ist passiert und denkst du, so, Alter, was hauen die denn da alles rein? Und dann erst im Nachhinein habe ich auch gemerkt, dass es alles immer dieses selbe Muster gehabt hat. Ich muss aber auch sagen, mir ging es damals ähnlich wie Shaggy. Ich hatte dieses Gefühl des Aufbruchs und der Veränderung hatte ich und ich hatte danach wieder plötzlich wieder richtig Bock auf die WCW. Also vielleicht liegt das an meinem geschädigten Wrestling-Hirn oder was auch immer. Aber Shaggy, bei dir war das doch ähnlich, oder?
Ja, hat zwar nur wenige Tage angehalten wahrscheinlich, nicht mal mehr Wochen, muss man da noch ehrlich sagen. Aber ich fand, also es war schon ein krasser Neustart. Klar, wenn man so aus heutiger Sicht sieht, ich habe es vorhin schon gesagt, dann ist da nicht viel Nährwert dahinter. Dann sind da viele Ideen dahinter und eigentlich ist es auch total banal. Und wie Markus auch schon gut festgestellt hat, ist es eigentlich eine Satire so aufgebaut, so ein bisschen, wenn man so will. Aber zu dem Zeitpunkt damals hat sich das irgendwie spannend und neu angefühlt. Aber klar. Also sagen wir es mal so, das war nicht langfristig. Und langfristig booken war eh nie ein großes, gutes Thema für Vince Russo. Das ist wieder ein anderes Thema.
Wobei ich ihm nicht allein die Schuld geben will, weil Bischof war ja auch involviert und der hätte es auch besser wissen können.
Das ist richtig.
Ach ja, also für die Ratings hat es auch keine, also es hat erstmal einen kleinen Aufschwung gebracht natürlich, ne? Also die Show hier hatte eine 3-1, was ja auch dann groß beworben wurde natürlich als Neustart, da würde ich auch einschalten. Die Woche drauf waren es dann eben eine 2-5, dann wieder eine 3-1, dann wieder eine 2-5, also irgendwo so hat sich das eben eingependelt, aber es gab jetzt nicht die große Initialzündung, dass auf einmal man da wieder konkurrenzfähig gewesen wäre. Dafür war das WWF-Produkt zu stark und was mich auch eben an der WCW damals auch gestört hat, also die ganzen Charaktere, gerade die der Millionaires Club, die waren für mich eben auch einfach durch. Also wenn ich dann nochmal einen Lex Luger sehen will, der dann nochmal hier in große Fäden irgendwie involviert ist, das hat mich nicht mehr abgeholt. Ich weiß nicht, dieser Generationskonflikt, den man hier versucht hat, künstlich aufzubauen, den fand ich damals schon extrem künstlich und heutzutage eben auch. Ja. Naja. Kommen wir aber nicht drum rum, so war das damals und man wundert sich dann auch nicht, dass die Promotion ja quasi dann noch nicht mal ein Jahr danach eigentlich schon pleite gegangen ist und dicht gemacht hat. So war das, aber ich glaube, das war trotzdem mal ein interessanter Ausflug hier in die 2000er, würde ich sagen.
Ja, wenn das für dich interessant war. Es hat auf jeden Fall, also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm wie die letzte Show, muss ich nochmal sagen. Es war zwar härter, das zu schauen, auch irgendwie. Aber ich habe mich darauf gefreut, mit euch darüber zu reden. Und ganz anders als beim letzten Mal, da dachte ich, boah, warum quälen wir uns durch so eine Show? Aber irgendwie habe ich mich auf eure Meinung auch irgendwie gefreut, wobei ich die vorher teilweise natürlich kannte. Also war mir klar, wie ihr reagiert darauf.
Ja, Markus, willst du noch was Abschließendes sagen?
Ja, schade, dass sich Shaggy nicht immer freut, mit uns zu podcasten. Und im letzten Mal zum Beispiel auch. Das finde ich gut
zu wissen. Also sagen wir so, ohne die lieben Hörer und euch beide würde ich mir manche Shows nicht anschauen vorher.
Also wer sich fragt, wo bleiben die Giganten, jetzt wisst ihr es. Shaggy hat keinen Bock mehr.
Nein, nein, nein. Über die Giganten reden wir auf jeden Fall auch nochmal, denn da könnt ihr Markus und mich vielleicht hören. Wer weiß das schon. Es war schön, mal wieder mit Markus zu talken auf jeden Fall. Danke.
So. Und dann machen wir Deckel hier auf die Ausgabe von Head to Head. Und Shaggy, weil du dich gerade schon hier dafür bedankst, mit Markus zu podcasten, nächsten Monat oder jetzt im Februar seid ihr ja dann schon wieder dran mit 2x5 übrigens.
Mit 2x5 und wir haben uns diesmal wieder was ganz Besonderes ausgedacht, ein besonderes Thema. Das wird sehr witzig, kann ich jetzt schon versprechen. Markus und ich haben uns wieder eine tolle Top 5 jeweils rausgesucht. Ich bin ganz gespannt, Markus. Wollen wir es schon verraten? Nee, wir behalten es noch geheim, würde ich sagen. Wartet
ab. Die fünf besten Matches von The Wall.
Ja, jeder bringt 5 Matches mit. Jeder bringt 5 Matches mit irgendwie. Das wird total gut. Ich freue mich schon drauf.
Darf ich mitmachen? Kann ich jeder so? Ich kann ja auch mal, wir können ja 3x5 machen und dann packe ich noch die 5 besten Crush-Matches mit rein.
Ja, oder die 5 besten Bull Buchanan-Gimmicks.
Ja, muss man mal gucken, ob wir da auf 5 kommen, aber vielleicht.
Ja, so, da kommst du mehr auf, allein in einem Jahr, Monat kommst du auf mehr als 5 Gimmicks bei Bulk Buchanan, glaube ich.
Naja, ich würde sagen, wir machen hier den Deckel auf diese Ausgabe. Nächsten Monat im Februar gibt's dann 2x5 und Head-to-Head gibt's dann wieder im März. Ich sag Dankeschön an Markus und an Shaggy, dass ihr euch hier wieder einmal mit mir durch die Episoden von Nitro und von Raw durchgekämpft habt. Wir werden uns auch für nächste Ausgabe wieder was Spannendes überlegen. Mal schauen, wer dann hier was aussuchen darf. Und ansonsten.
Ich.
Wo landen wir dann? 2001?
Nee, ich suche auch was anderes aus. Darf ich was aussuchen, bitte? Bitte, bitte.
Du durftest für letztes Mal schon, du hast es nicht gemacht.
Ich darf nie was. Wisst ihr, es ist nämlich so, dass.
Du hast die letzte Episode von Nitro aufgeschlagen.
Olaf ein kleiner Diktator irgendwie ist, der. Markus darf ab und an, weil er ja auch ein Olaf-Fanboy ist, auch Sachen mit aussuchen, aber das war's auch schon. Ich bin immer, werde immer einfach reingeschmissen und muss mitmachen.
Ja, ja, du wirst hier ganz furchtbar unterjocht, lieber Clown.
Ganz genau.
So ist das. Ja, von mir aus, Shaggy, dann kam was raus.
Ja? Machen wir so. Ich suche was raus und ich werde es euch in den nächsten Tagen mitteilen. Und ich kann schon mal sagen, ihr könnt euch drauf freuen. Das wird verdammt gut.
Ich bin gespannt, was das wird.
Ich bin auch gespannt. Ich bin auch schon sehr gespannt.
Also, ich glaube, man kann jetzt auch einfach so die Tonspur von dieser Ausgabe mit der Tonspur von letzter Ausgabe übereinander legen und dann ist sie mal irgendwie identisch. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
Ganz genau.
Ja.
Ich habe mich heute wenig aufgeregt. Wer mich wirklich aufregen hören will, der schaut sich nochmal mit uns December to Dismember an. Nur mal so.
Das stimmt. Das war wunderschön. Einmal Shaggy aus der Reserve locken. Naja, egal wie. Dankeschön an euch beide. Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Supporten. Vor allem ohne euch wäre das hier nicht möglich. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe von Head to Head hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.